Bevor es losgeht, seit kurzem gibt es den Amboss AI Mode. Wir haben ihn speziell für die medizinische Recherche entwickelt, damit ihr noch schneller, noch präzisere Antworten auf eure Fragen bekommt. Das Ganze sieht aus wie ein Chat. Ihr stellt eine konkrete Frage und der AI Mode sucht euch aus unseren Kapiteln alle relevanten Informationen zusammen. Das Ganze ist so übersichtlich wie ein Amboss-Kapitel, aber eben auf den Kontext eurer Frage zugeschnitten und auch auf eure Fachrichtung. Was wirklich eine ziemlich besondere Sache ist, der AI Mode sagt euch auch, wenn er zu einer Frage keine evidenzbasierte Antwort hat. Das ist klinisch natürlich sehr, sehr wichtig und nicht nur wir sind Fans, es gibt auch Studien, die zeigen, dass unser Amboss AI Mode super ist. Die Uni Stanford und Harvard haben ihn in ihrer unabhängigen No-Harm-Studie untersucht. Da ging es um die Sicherheit von AIs in der Medizin und da ist unser Amboss AI Mode auf Platz 1 gelandet. Falls ihr ihn also nicht eh schon nutzt, probiert ihn gerne bei der nächsten klinischen Frage einfach aus. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Diese Patienten haben das Gefühl, sie sterben und das liegt daran, dass sie tatsächlich sterben. Die Anaphylaxie kann die Leute extrem schnell umbringen, das ist so. Also früher galt ja so ein bisschen, der Brustschmerz ist nur dann kardial, wenn unter Nitro besser wird. Das ist überholt und da wäre ich vorsichtig mit, weil die Patienten auch sehr schnell hypoton werden können. Und man muss technisch gesehen auch einen Rechtshemisphärinfarkt vor ausschließen, weil die können wirklich böse crashen. Es ist nicht sicher klinisch möglich, eine Blutung von einer akuten Ischämie zu unterscheiden. Deswegen wird vor der Bildgebung niemals, niemals, niemals irgendwo ein Blutverdünner irgendwie verabreicht.
Der Amboss-Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit 5 außerklinischen Notfällen. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Notfälle können einen überall erwischen. In der Praxis, im Flieger, im Zug, beim Bäcker, wo auch immer. Und gerade wenn man keinen notfallmedizinischen Hintergrund hat, kann das schnell sehr herausfordernd werden. Und deswegen schauen wir uns heute an, wie es klappt, wenn man eben nicht Notarzt oder Notärztin ist. Wir haben 5 Fälle für euch im Petto und besprechen, was zu tun ist, mit Dosierungsempfehlung und allem drum und dran. Dazu begrüße ich als heutigen Gast herzlich Dr. Kilian Rutkowski. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin. Er fährt selbst Notarzt im Raum Freiburg und ist dort auch ärztlicher verantwortlicher Rettungsdienst. Kilian, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du heute zu Gast im Amboss-Podcast bist.
Lieber Philipp, vielen lieben Dank für die Einladung. Das hat sich hier ganz spontan ergeben und ich freue mich wirklich sehr, in dieser ja quasi schon prominenten Veranstaltung mal mit dabei sein zu können.
Schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du uns zu Beginn einmal abholen, was uns heute erwartet.
Ja. Es ist ja als ärztliches Personal tatsächlich so, dass im Notfall alle einen irgendwie angucken. Und weil man ist ja Arzt, ne, und es wird immer erwartet, man sei dann völlig handlungssicher. Aber in der Notfallmedizin gilt eine Regel, Stress macht dumm. Und selbst wenn man das tapfer im Studium mal gehört hat, weißt du ja schon, in Ruhe auf Station muss man manchmal Sachen nachgucken. Und umso wichtiger ist es dann ja für die ersten Konzepte oder Momente ein Konzept zu haben. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir das hier jetzt einmal zusammen durchgehen. Und du hast völlig zu Recht gesagt, das ABCDE oder CABCDE-Schema, wie es mittlerweile ja gelehrt wird, das hat sich in der Notfallmedizin eigentlich durchgesetzt, weil es ein gutes Konzept ist, mit dem man strukturiert quasi Notfälle abarbeiten oder angehen kann, um das zuerst zu erkennen, was die Leute als erstes lebensbedrohlich betrifft oder umbringt, um da einen strukturierten Approach zu haben. Und das können wir jetzt gerne sofort einmal durchgehen.
Sehr gut. Und ich will nicht zu viel spoilern, aber wir haben 5 Fälle heute und A, B, C, D, E. Das sind 5 Buchstaben. Also unter Umständen könnt ihr dann immer schon ahnen, wo der Ort der Not ist bei den Fällen, die wir gleich besprechen werden. Aber umso wichtiger ist es jetzt natürlich, gut reinzugehen und sich nochmal klarzumachen, wofür steht C, A, B, C, D, E. Das kleine C, Critical Bleeding, relativ klar. Und auch Airway, Breathing und Circulation ist meistens ziemlich klar. Ein bisschen anders ist es beim D und beim E. Da gibt's meiner Erfahrung nach häufig schon die ersten Fragezeichen. Kannst du uns die 2 Punkte vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, bitte?
Ja, D steht dafür Disability, also für alle neurologischen Auffälligkeiten. Ne, zum Thema gibt es vielleicht einen Schlaganfall, gibt es ein neurologisches, anderweitiges, akut aufgetretenes Defizit, das wir erkennen und adressieren müssen. Und für die Notfallsituation initial ist es ja vor allen Dingen das Erkennen, dass es jetzt ein akut neurologisches Problem gibt, was einer akuten Behandlung auch bedarf und weniger die Behandlung, die dann in der Regel ja erst in der Klinik stattfindet. Und E ist dann Exposure oder Environment, ne? Gibt es Kontext, da fällt den meisten wahrscheinlich so das Thema Hypothermie ein, ne? Unterkühlung, aber gibt es noch anderweitig Dinge, auch Schmerz wird gerne darunter gefasst, ne? Weil man muss ja sagen, der Notfallpatient, was ist der häufigste Grund, warum wir alarmiert werden oder warum Menschen in Not zu uns kommen, ne? Dass sie Angst haben oder dass sie Schmerzen haben. Und aus meiner Sicht ist es ganz, ganz wichtig, dass wir adäquat auch Schmerzen behandeln und adressieren. Ne? Das ist natürlich immer sehr subjektiv und ich weiß, dass manche Patienten zur Aggravation neigen. Also im Zweifel wird dann auch mal, weiß ich nicht, die kleine Fingerschnittwunde als 12 von 10 beschrieben. Aber ansonsten sollten wir das ernst nehmen und auch behandeln. Und das können wir ja als Ärztinnen und Ärzte auch sehr gut. Ne? Das ist ja eine unserer Kernkompetenzen und eine unserer ethisch hochgradig wichtigen Aufträge, ne, muss man ehrlicherweise sagen. Ja,
kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen, wenn wir nachher beim E sind. Aber wir starten jetzt mit dem A, mit unserem ersten Fall. Ihr könnt euch also jetzt schon mal sicher sein, irgendwas im Bereich der Atemwege wird jetzt vermutlich gleich der Ort der Not sein. Stellt euch mal vor, es ist ein warmer Frühlingstag, ihr sitzt in einem vollbesetzten ICE, plötzlich kommt die Durchsage, sollte sich ein Arzt oder eine Ärztin an Bord befinden, bitte kommen Sie umgehend in Wagen 5. Ihr geht hin und ihr seht einen Mann, Mitte 40, im Gang stehen. Er klopft sich ziemlich hektisch an den Hals, er wirkt panisch und er hat auch eine deutlich geschwollene Lippe. Er kratzt sich am Hals, er atmet heftig und als ihr hingeht und sagt, ja, guten Tag, hallo, ich bin so und so, ich bin Arzt, sagt er sofort,
ich krieg keine Luft.
Also er ist so ein bisschen heiser und kloßig in der Stimme. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier einigermaßen nachgemacht.
Schon nicht schlecht.
Was nun?
Also wie gehen wir jetzt vor? Wir kommen zu diesem Mann, der da panisch atemnötig nach Luft ringt und dann müssen wir natürlich, wie es immer so ist, herausfinden, was ist denn hier eigentlich genau los? Ne? Warum ringt der denn nach Luft? Und dazu gehört zwingend, wie in jeder guten ärztlichen Konsultation, irgendwie ein bisschen Anamnese. Ne? Das müssen wir natürlich rausfinden und in so einer Situation werden ja sicherlich Leute drumherum sein. Vielleicht kann der es uns auch noch gerade so irgendwie sagen, ne? Aber wir müssen natürlich rausfinden, wie ist das passiert? Irgendwie, wie schnell ging das? Und dann werden wir wahrscheinlich schnell rausfinden, das kam jetzt sehr akut.
Ja, genau so ist es. Also du fragst und also der Mann ist deutlich dyspnoisch, ne? Aber er kriegt gerade noch so raus, Biene! Und nebendran ist auch ein anderer Mann und der sagt, ja, ich habe es nicht genau gesehen, aber gerade bei dem Halt, ich glaube, da wurde irgendwie im Halsbereich oder so im Gesicht irgendwie von der Biene gestochen.
Okay, gut, da haben wir natürlich jetzt dann einen starken Hinweis, dass es sich hierbei um eine anaphylaktische Reaktion handelt. Und das ist ja einer der häufigsten Gründe, warum wir ein Atemwegsproblem bekommen, vielleicht noch neben dem Trauma. Aber das passiert natürlich relevant häufig. Es gibt ja doch viele Menschen, die eine allergische Reaktion oder allergisch auf irgendwas sind. Und das häufigste ist Insektengift oder Nahrungsmittel.
Ja, und dann haben wir eben eine typische IgE-vermittelte Typ-1-Allergie-Reaktion. Also Mastzellen und Basophile setzen massiv Mediatoren frei. Histamin, Leukotriene, Prostaglandine und so weiter. Es kommt zu Vasodilatation, zu den Ödemen und dann eben letztlich auch zu Schock und Atemnot. Also das ist jetzt wahrscheinlich, dass das bei diesem Mann der Fall ist. Aber ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Ne? Was ist jetzt eine anaphylaktische Reaktion? Was ist ein anaphylaktischer Schock? Kannst du uns das vielleicht noch mal ein bisschen einteilen? Weil das wird ja dann auch in unserer Therapie eine Rolle spielen.
Ja, ne, das beginnt, jeder kennt das, so ein bisschen Hautreaktion, ein bisschen Juckreiz, das hat jeder sofort im Kopf. Aber im Stadium 2 kommen auch gastrointestinale Symptome dazu. Ne? Durchfall und Erbrechen können durchaus Symptome einer Anaphylaxie sein und eben auch die Schwellung der Atemwege und der Schleimhaut. Im Stadium 3 kommen wir dann schon in Kreislaufreaktionen mit Blutdruckabfall, Anstieg der Herzfrequenz und Stadium 4 ist dann die Reanimation, also letztendlich das Vollbild des anaphylaktischen Schocks, wo dann ein Herz-Kreislauf-Versagen auftritt. Und das ist was, da müssen wir schnell reagieren. Und die Frage ist natürlich, was ist quasi die Medikation der Wahl? Philipp, weißt du es?
Ich fürchte, ich habe es mir durchgelesen in Vorbereitung auf diese Folge.
Schieß mal los.
Das Adrenalin, ne?
Ja, genau, sehr gut. Und das ist die einzig wahre und richtige Antwort. Ne? Vielen von euch, gerade auch vielleicht von den älteren Zuhörern und Zuhörern, haben früher im Kopf, ne, jeder Cortison, H1 und H2-Blocker. Das kennt man irgendwie so. Und das ist im Rahmen der Symptombehandlung der Anaphylaxie schon auch mit zwar noch einem geringeren Stellenwert, aber teilweise noch vorhanden. Da gehen wir nachher vielleicht noch kurz drauf ein. Aber das Adrenalin ist das Medikament, was hier den Atemweg und auch lebenrettend wirkt. Und dann stellt sich natürlich in unserem besonderen Szenario dran, was machen wir jetzt, wenn wir als Arzt im Zug sind und so eine anaphylaktische Reaktion haben bei diesem Patienten, die offensichtlich seinen Atemweg massiv beeinträchtigt, ne, und darüber auch über die Hypoxie natürlich zum Tode führen kann, und zwar rasch. Wie kommen wir jetzt an Adrenalin ran? Und dann hast du mir im Vorhinein mal erzählt, du hattest so eine Situation mal so ähnlich und weißt deswegen, wie man im Zug an Adrenalin kommt. Philipp, wie komme ich im Zug an Adrenalin?
Also an Adrenalin zu kommen, ist nicht so schwierig. Ne? Da fragt man einfach, kann ich bitte den Behandlungskoffer kriegen? Die Frage ist, wie komme ich an genügend Adrenalin? Da war nämlich nur eine einzige Ampulle Adrenalin drin und das war eine ziemlich heftige Situation. Junge Frau, waren zum Glück schon 4, 5 andere Kolleginnen auch vor Ort, aber das ging dann in eine Reanimationssituation über. Und es war tatsächlich nur eine Ampulle Adrenalin an Bord und kein Defi. Also das muss ich auch mal sagen, das war schon nicht ohne.
Ja. Also immerhin für die Situation ist das Adrenalin auch viel wichtiger als der Defibrillator. Und was wir natürlich auch mit erwähnen müssen, bei jeder Anaphylaxie ist eigentlich neben dem Adrenalin der Kern der Behandlung das Entfernen des Agens oder des Allergens. Ne? Das geht natürlich nicht immer, wenn jemand irgendwas verschluckt hat oder so und es ist halt drinnen, dann ist es halt drinnen. Aber bei einem Stachel oder bei einem anderen Allergen, welcher Form auch immer, kann man natürlich immer gucken, ob man diesen Stachel entfernen kann, wenn er denn noch drin steckt.
Würdest du dann auch das Gift so versuchen rauszuquetschen?
Nee, das würde ich nicht machen. Ne? Das verteilt das Gift noch mehr im Gewebe. Es geht rein darum, den Stachel dann zu entfernen. Wenn er sichtbar ist, dann rausziehen, aber ansonsten nicht auf der Wunde irgendwie rumdrücken oder auf der Einstichstelle. Ne? Das hat da keinen Mehrwert. Ja.
Okay, aber gehen wir mal zurück in die Situation. Du bist jetzt in dem ICE, der Mann ist da panisch, nach Luft röchelnd. Du hast jetzt das Stichwort Biene gehört. Du hast den starken Verdacht, dass hier eine anaphylaktische Reaktion vorliegen könnte. Du guckst nach dem Stachel, der ist da, du ziehst ihn raus. Du sagst dem Personal, bitte holen Sie mal den Behandlungskoffer. Was dann? Also du stehst jetzt weiter in diesem ICE-Gang.
Genau. Dann kommt es ein bisschen drauf an, was an Adrenalin in diesem Erste-Hilfe-Koffer drin ist.
Dann machen wir es mal so, wie es bei mir in dem Fall war. Also eine einzige Ampulle haben wir drin.
Eine Ampulle, und das ist standardisiert in Deutschland, 1 mg/ml. Die gibt es nur so in dieser Form. Also es gibt die noch in quasi größer, 25 ml, aber es ist immer 1 mg/ml da drin, ne? Aus medikolegalen und Medikamentensicherheitsgründen. In Adrenalin-Pens der Patienten ist standardisiert 0,3 Milligramm drin, was die sich selber verabreichen können. In den ERC-Guidelines steht drin, man soll bei Erwachsenen 0,5 Milligramm intramuskulär verabreichen, und das hätte ich auch so gemacht. Ne? Ich hätte das aufgezogen, kommt es auch darauf an, was habe ich da für eine Spritze und für Nadel drin. Und natürlich weiß ich, dass es spezielle Nadeln für intramuskuläre Injektionen gibt, aber ehrlicherweise ist mir das im Grunde, also eine stumpfe Aufziehkanüle muss es vielleicht nicht sein, aber da muss eine Nadel sein, mit der ich, die lang genug ist. Ne? Also es darf jetzt nicht nur, weiß ich nicht, ein Zentimeterchen sein, dass man im Fettgewebe landet, weil im Fettgewebe dauert es sehr lange, bis Adrenalin anflutet. Aber intramuskulär geht es relativ schnell, 3 bis 5 Minuten.
Also das wäre das Erste, was du gemacht hättest, das Adrenalin intramuskulär geben.
Korrekt.
Warum nicht einen Zugang legen und das IV geben?
Genau, das ist eine total gute Frage. Und zwar ist es so, dass Adrenalin braucht intramuskulär zwar einen Tick länger, als es intravenös brauchen würde, aber in der Position oder in der Situation bist du extrem schnell. Du hast einen enormen Zeitvorteil, weil die intramuskuläre Applikation, die geht theoretisch sogar durch die Hose durch, also Sterilitätsgründe jetzt mal dahingestellt, ne? Aber damit bist du extrem schnell und extrem sicher, dass das Adrenalin im Organismus ankommt. In der Zeit, je nachdem auch Zustand des Patienten, je nachdem wie schnell das fortschreitet, wir hatten vorhin gesagt, Stadium 3 geht auch mit Kreislaufeinschränkungen einher. Und je nach Venenstatus und eigener Übung kann es ja durchaus mal schwierig sein, da einen IV-Zugang zu etablieren. Und diesen Zeitverlust sollten wir einfach nicht riskieren. Und deswegen empfiehlt die ERC auch explizit die intranasale, intramuskuläre, schnelle Gabe, weil wir dadurch auch einen relativ raschen Wirkeintritt haben. Also da kann man zugucken, wie sich die Anaphylaxie dann auch wieder zurückbildet und sich das Krankheitsbild des Patienten rasch bessert. Ne? Und wir haben zusätzlich auch eine hohe Medikamentensicherheit. Ne? Adrenalin ist ja ein hochpotentes Medikament und wir wissen, wir geben das natürlich schon auf der Intensivstation auch mal als Perfusor oder irgendwie als Pushdose oder so, also sehr hoch verdünnt. Aber da reden wir über Mikrogramm-Applikationen. Das heißt, wir müssen da auch anfangen, das Adrenalin im Zweifel zu verdünnen oder sehr vorsichtig zu dosieren. Also 1 µg/kg wäre jetzt bei der Anaphylaxie bei den Patienten ungefähr, also irgendwas zwischen 50 und 100 µg intravenös. Aber da geht es ja schon los. Ne? Im Notfall, wenn wir nicht routiniert sind, dann müssen wir auf einmal rechnen. Und wie viel ist da jetzt genau drinne? Wie muss ich das jetzt verdünnen oder wie viel muss ich davon geben? Und das fällt bei intramuskulär alles weg. Ne? Also du hast ohnehin schon genug Stress und du weißt genau, eine halbe Ampulle Adrenalin intramuskulär wird in den allermeisten Fällen diesen Patienten extrem rasch stabilisieren und zumindest überbrücken, mal sein Leben retten. Häufig reicht eine Adrenalingabe auch ehrlicherweise schon aus. Ja.
Und verdünnst du das dann mit Nazel zum Beispiel?
Nee, das gebe ich pur.
Also einfach aus der Ampulle in die Spritze und rein damit.
Ja.
Wohin?
In den Oberschenkel, üblicherweise. Also es geht, jede andere intramuskuläre Injektionsstelle ist theoretisch denkbar und möglich. Aber der Oberschenkel ist in der Regel das, wo man am besten rankommt. Alternativ kann man natürlich auch den Oberarm oder sowas benutzen, aber gängig und das, was die Patienten auch selber lernen, wenn sie geschult werden auf ihren Pen, ist den Oberschenkel, also den Vastus lateralis des Musculus quadriceps quasi als Funktionsstelle zu nutzen. Genau.
Und dann einfach, also wie machst du das in dem Zug? Dann einfach direkt auf dem Sitz oder?
Ja. Genau, also das ist in einem Zug natürlich ein bisschen schwierig, sich da irgendwie einen Ort zu suchen. Vielleicht kriegt man einen Abteil, häufig gibt es ja so 6er-Abteile oder so, wo man ihn so ein bisschen aus der Situation rausholen kann und wo man auch so ein bisschen vernünftig arbeiten kann. Position würde ich den Patienten im Zweifel selbst wählen lassen. Meistens ist stehend oder sitzend ganz gut, weil sie so die Atemhilfsmuskulatur benutzen können, ne, um da bestmöglich ihre Ventilation selbst noch zu ermöglichen. Und die Patienten merken ja auch, wo der Atemweg noch am ehesten offen ist. Ne. Was ganz schlecht ist, ist, die Leute hinlegen zu lassen, zumindest was den Atemweg angeht. Ne. Wenn der Kreislauf irgendwann in die Knie geht, kommt man vielleicht nicht drum rum, aber solange das nicht der Fall ist, würde ich vom Hinlegen auf jeden Fall abraten. Genau. Und dann eine ruhige Umgebung schaffen und natürlich versuchen, den Patienten so gut es geht zu beruhigen. Aber das ist in so einer Situation sicherlich auch leichter gesagt als getan, ne? Weil diese Patienten haben das Gefühl, sie sterben und das liegt daran, dass sie tatsächlich sterben im Zweifel. Die Anaphylaxie kann die Leute extrem schnell umbringen, das ist so. Zumindest, wenn sie fulminant verläuft.
Alles klar, dann machst du es genauso wie beschrieben. Du ziehst dir deine halbe Ampulle Adrenalin auf, du kriegst ein 6er-Abteil, du gehst mit ihm rein, du gibst es ihm im Stehen in den Vastus lateralis. Der Schaffner ist so ein bisschen im Hintergrund, kriegt das alles mit, hat auch Adrenalin gehört. Und als du es gerade gegeben hast, kommt er dann zu dir ran und sagt so, sagen Sie, hören Sie mal, sollen wir den ICE am nächsten Bahnhof notfallmäßig halten lassen? Was sagst du?
Ja, genau. Also das ist eine Frage, die sicherlich kommen wird und im Zweifel mit Ja zu beantworten ist. Ne? Eine Adrenalingabe bei einer Anaphylaxie bedingt in aller Regel dann zumindest eine Überwachung in Notaufnahme. In Ausnahmefällen, also sagen wir, der Mann kennt diese Allergie schon und hat nur sein Adrenalin-Pen vergessen und weiß, nach der Adrenalingabe geht es ihm viel besser. Er hat vielleicht noch irgendwie ein Cortison und ein H1-Blocker dabei aus seinem Set und hat dann nur den Pen vergessen, nimmt das dann noch und ist dann beruhigt, dann wäre das die einzige Ausnahmesituation, wo man sagen kann, okay, der muss jetzt nicht mehr in die Notaufnahme, der kennt es schon und wenn man dann den in den nächsten 10, 15 Minuten nur mit rückläufigen Symptomen hat, dann wäre das die einzige Ausnahme, aber im Zweifel ist die Antwort ja, ne, bitte beim nächsten anhalten und da einen RTW hinbestellen, ne, muss man ehrlicherweise sagen, oder hin alarmieren.
Okay, weil ich stelle es mir gar nicht so einfach vor, ne? Du hast es ihm gerade gegeben.
Ja.
Das heißt, im Moment ist alles noch akut, aber du würdest erwarten, dass es dem so 2-3 Minuten eigentlich wieder besser geht, ne? Mhm. Und in dem Moment wird das gefragt, du musst entscheiden. Also da würdest du trotz allem sagen, ja, anhalten, im nächsten Bahnhof RTW hinbestellen.
Genau, es ist ein lebensbedrohlicher Notfall, das sollten wir machen, ne? Und auch so behandeln. Und wenn es dann im Nachgang besser ausgeht als befürchtet, dann ist das im Zweifel lästig für die anderen Mitreisenden, aber dann würde ich lieber das Risiko in Kauf nehmen, ja.
Okay, alles klar. Wir gehen zurück in die Situation. Der Patient ist immer noch sehr, sehr aufgebracht, sehr, sehr panisch. Das Adrenalin ist gerade erst drin. Mhm. Was machst du weiter?
Genau, also ein Wirkeintritt können wir erwarten in ungefähr 3 bis 5 Minuten. Das geht schon zügig, aber einen Moment dauert es natürlich, ne? Und auch dann ist es ja nicht von 0 auf 100 so Schalter an, Schalter aus. Aber die Schwellung ist in der Regel rückläufig. Was kann ich jetzt noch machen? Im Rettungsdienst, wenn wir mehr Adrenalin zur Verfügung hätten, würden wir jetzt auch Adrenalin vernebeln. Das heißt, wir würden eine Sauerstoffmaske nehmen, Adrenalin, in dem Fall 2 bis 4 Milligramm mit Nazel oder auch ganz pur in die Verneblerkammer machen und vernebeln lassen, weil es ganz lokal an den Schleimhäuten ohne viele systemische Nebenwirkungen wirkt und da rasch zu einer Abschwellung führt. Jetzt haben wir aber nur eine Ampulle, hast du gesagt. Das heißt, wir können das kaum machen und ich weiß noch nicht, ob wir Sauerstoff haben. Was man versuchen könnte, wäre ein Beta-2-Mimetikum. Ne? Also vielleicht hat ja ein Patient irgendwo ein Asthma-Spray mit im, also im Zug. Ne? Das ist nicht ganz so gut wirksam und wirkt auch eher an den Bronchien als lokal an den Schleimhäuten, muss man sagen. Aber besser als nichts. Ne? Ist sicherlich so ein Feld- und die Situation Lifehack, die man zumindest versuchen kann. Ne? Gar keine Frage.
Also einfach ausrufen lassen, ist wer im Zug, der oder die ein Asthma-Spray dabei hat.
Ja, das kann man schon machen, wobei ich mir schon erwarten würde, dass das Adrenalin dann rasch eine Besserung erbringt und mir gleichzeitig von dem Beta-2-Mimetikum, also ist jetzt auch nicht die Wunderwaffe, ne? Das muss man klar sagen. Inhalativ Adrenalin wäre schon deutlich potenter und besser in der Situation. Ne? Aber bevor ich gar nichts habe quasi, ist das sicherlich was man machen kann. Und also ich nehme an, im Erste-Hilfe-Koffer ist weder ein H1, also weder ein Antihistaminikum noch Prednisolon drin, oder?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also damals, das war ein C-Problem, das ging direkt in die Reanimation. Die anderen haben reanimiert, ich habe dann nach dem Adrenalin geschaut.
Ja.
Aber ob da jetzt ein Antihistaminikum drin ist oder Predni, keine Ahnung. Ja. Wenn es jemand weiß, bitte schreibt uns, wir setzen es dann in die Shownotes.
Ja, das wäre total spannend.
Aber sagen wir jetzt einfach mal, Predni ist drin.
Ja, also dann wäre üblicherweise wäre es so, dass die Patienten, also wir reden hier nur über erwachsene Patienten, Kinderdosierungen, ganz wichtig, immer im Einzelfall nachgucken und gewichtsadaptiert geben. Alle Dosierungen, die ich hier nenne oder die wir hier besprechen, beziehen sich immer auf erwachsene Patienten und sind dann entweder gewichtsadaptiert, das sage ich dazu, oder eben in dem Fall auch pauschal zu sehen mit den 0,5 Milligramm Adrenalin. Und üblicherweise würden die Patienten 250 Milligramm Cortison dazu bekommen und 4 Milligramm eines H1-Blockers, Ranitidin zum Beispiel oder sowas in die Richtung. Aber das ist beides ehrlicherweise alles, was über Hautreaktionen hinausgeht, hat das nur einen sekundären Effekt. Das muss man ganz klar sagen und deswegen betone ich das ja oder reite da so drauf rum. Und in den neuesten ERC-Updates von November 2025 ist das Cortison oder das Prednison nochmal weiter abgewertet worden, weil völlig unklar ist, ob es überhaupt einen relevanten Effekt hat und manche Studien auch eher negative Outcomes gezeigt hat. Wobei da nicht ganz klar ist, ob es wirklich ein Kausalzusammenhang ist oder eher ein Confounder. Ne? Das muss man auch sagen. Aber der Stellenwert ist einfach massiv abgewehrt worden des Cortisons. Und auch der H1-Blocker ist primär für die Hautreaktion und das Jucken relevant als für die restlichen Reaktionen. Das hochrelevante Medikament ist das Adrenalin.
Das ist auf jeden Fall klar geworden bisher. Jetzt mal angenommen, erste Minute, dem geht's noch richtig schlecht. Zweite, dritte immer noch. Vierte, der wird ein bisschen besser, aber ist noch immer ziemlich am Röcheln, sage ich jetzt mal salopp. Mhm. Und nach der fünften Minute immer noch nicht so richtig gut. Wann würdest du nochmal Adrenalin geben?
Genau, eine halbe Ampulle hätte ich jetzt ja noch übrig. Also ich könnte ja quasi nochmal Adrenalin geben. Und also mein Zeitlimit wären 5 Minuten. Wenn nach 5 Minuten nicht eine deutliche Besserung eingetreten ist, dann muss ich mich ernsthaft fragen, ist die Dosis überhaupt angekommen? Also habe ich wirklich intramuskulär injiziert? Oder braucht der vielleicht tatsächlich noch eine zweite Dosis? Das kommt vor, ist aber selten, muss man sagen. Also die Zahl ist jetzt nicht hochgradig wissenschaftlich, aber so paar 90% aller Anaphylaxien kriegt man mit einer einmaligen Adrenalingabe sicherlich gut eingefangen. Sind wenige, also im niedrigen Prozentsatz, die wirklich eine zweite Gabe oder mehr darüber hinaus brauchen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass Adrenalin intramuskulär ein extrem gutes Risikoprofil hat. Ne? Man scheut sich ja so ein bisschen davor, so viel Adrenalin irgendwie zu geben. Das ist auch grundsätzlich der Respekt vor dem Medikament ist total sinnig, weil es ist hochpotent. Aber in der Situation lebensrettend und in dieser Applikationsform, und deswegen plädiere ich auch so sehr für die EM-Gabe, auch extrem sicher. Ne? Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo man überhaupt systemische Probleme damit hervorruft, also im Sinne von kardialen Nebenwirkungen oder gar höhergradigen Arrhythmien und das dann meistens auch nur bei Patienten mit schwerer KHK oder Vorerkrankungen. Und das sind meistens unter Anaphylaxie-Patienten ja eher nicht, das sind ja häufig irgendwie eher jüngere und gesündere Patienten. Und dementsprechend 5 Minuten wären so mein Zeithorizont, wenn es denn nicht schon deutlich besser ist oder man das Gefühl hat, ach, irgendwie das ist also noch weit entfernt von ganz okay, ne, dann kann man da auch ohne größere Bedenken nochmal 0,5 Milligramm Adrenalin zum Beispiel in den anderen Oberschenkel verabreichen.
Und sag mal, aspirierst du dann? Also hast du Sorge, in der Vene zu landen?
Nee, tatsächlich, also darüber kann man jetzt lang und breit streiten, ne, ob man da jetzt aspirieren soll. So bei Impfungen und so ist das Aspirieren ja mittlerweile ganz out, das macht man ja nicht mehr. Ich hätte bei der intramuskulären Gabe in der Akutsituation, also höchstens würde ich da mal ganz kurz versuchen, ne, bin ich jetzt wirklich in irgendeinem großen Gefäß drin, kommt mir das Blut sofort entgegen. Aber ansonsten muss man da wenig Sorge haben bei der intramuskulären Applikation, gerade in den lateralen Oberschenkel. Da verlaufen ja auch gar nicht so große Gefäße, die man jetzt primär treffen kann. Also ich meine, der Teufel ist ein Eichhörnchen, ne? Aber da ist ja zumindest keine große Vene oder Arterie an der Außenseite, die man jetzt direkt reinpunktieren kann. Deswegen ist meine Sorge da ziemlich gering, ne? Dass ich da intravasal irgendwas applizieren würde.
Ja. Okay, alles klar. Dann stabilisiert er sich gut in Minute 5. Er gefällt uns jetzt eigentlich ganz gut. Wir brauchen keine zweite Adrenalingabe. Wie geht's jetzt weiter mit ihm?
Genau, also was sicherlich in dem Moment hilft, ist, den Patienten weiter zu beruhigen. Man kann versuchen, zum Beispiel den irgendwie, wenn man ein Fenster hat oder sowas, dass der so ein bisschen kühlen Fahrtwind einatmen kann, wenn der das als angenehm empfindet, weil die Kühle selber natürlich Schwellung zumindest mal eher reduziert als fördert. Und ansonsten würde ich den ganz normal ruhig sitzen lassen. Wie gesagt, Cortison und H1, wenn in irgendeiner Form zur Verfügung stehen. Auch das kann man natürlich übrigens fragen, ne? Nicht nur ein Beta- oder ein Asthma-Spray, sondern auch, gibt es vielleicht einen Allergiker an Bord, der so ein Set dabei hat, ne? Und wo man dann Zugriff darauf bekommt, weil dann könnte das der Patient dann natürlich auch irgendwie noch zu sich nehmen und das sollte ja in der Regel kein Problem darstellen. Und dann würde ich den einfach überwachen im Rahmen meiner Möglichkeiten, sei es jetzt mit Puls fühlen oder einfach mit dem sprechen und schauen, wie entwickelt sich, und wir gehen gleich bei B auch nochmal drauf ein, ne? Die Atemfrequenz, der wichtigste und gleichzeitig unterschätzte und meist gelogenste Vitalparameter, ne, weil man den ja nicht am Monitor einfach ablesen kann. Da muss man selber gucken und zählen. Aber die Atemfrequenz ist ein extrem wichtiger und sensitiver Parameter. Wenn sich die normalisiert und auch die Atmung normalisiert, dann kann man da einfach ganz tapfer sich mit dem ein bisschen vielleicht unterhalten, ne, den ein bisschen beruhigen, so ein bisschen einfangen und dann schauen, bis man irgendwo zum RTW kommt und den dann übergeben kann.
Ganz kurze Frage noch, es gibt ja diesen berüchtigten biphasischen Verlauf, dass es dann wieder schlimmer wird. In was für einem zeitlichen Rahmen wäre das zu befürchten?
Ja, der biphasische Verlauf, die Daten, die es dazu gibt, sind so ein bisschen heterogen. Es ist nicht so ganz klar, wie das genaue Risiko ist. Das ist ein hauptsächliches Problem bei nahrungsmittelassoziierten Allergien. Also wenn quasi die initiale allergische Reaktion abgelaufen ist, das Allergen ist aber noch drin, nämlich irgendwo im Darm. Da gibt es aus meiner Kenntnis nach keine so eindeutige, harte quasi Leitlinie zu. Und jede Klinik hat so ein bisschen ein anderes Protokoll. Manchmal werden die Leute dann irgendwie noch 6 Stunden überwacht, manchmal auch gar 24 Stunden. Aber das regelt jede Klinik auch so ein bisschen unterschiedlich. Und so harte Daten kenne ich dazu ehrlicherweise nicht. Was jetzt weniger auftritt, ist, dass man jetzt sagt, nach 5 Minuten ist alles normal und 10 Minuten später wird aber alles wieder ganz schlimm. Zumindest, wenn jetzt nicht noch der Stachel irgendwo drin steckt. Ne? Die Adrenalinwirkung intramuskulär, ne, um zumindest mal die Pathophysiologie so ein bisschen noch nachzuvollziehen, hat einen Wirkpeak, interessanterweise erst so richtig nach 20 bis 25 Minuten. Und die insgesamte Resorption dauert so 40 bis 50 Minuten. Also zumindest in dem Zeitraum sollte man eigentlich von einem biphasischen Verlauf, was die pathophysiologische Überlegung angeht, gut geschützt sein.
Astrein, dann haben wir dem Patienten mustergültig geholfen, würde ich sagen. Er hat ja einen Insektenstich, also biphasisch hoffen wir jetzt mal, dass es nicht eintritt. Und in 50 Minuten sollten wir ihn ja auch dann an den Rettungsdienst übergeben haben. Da sind wir dann auf jeden Fall entspannter, wenn beim nächsten Mal die Durchsage kommt, ist hier ein Arzt, ist hier eine Ärztin an Bord. An dieser Stelle vielleicht ein kurzer Hinweis. Wir haben auch eine Amboss-Fortbildung zu dem Thema mit genau diesem Namen. Ist hier ein Arzt an Bord? Da gehen wir auch zum Beispiel auf rechtliche Fragen ein. Da besprechen wir viele Fälle, die wir jetzt heute in dieser Episode auch aus Zeitgründen nicht ansprechen können. Zum Beispiel Ertrinkungsunfälle oder wie man mit akuten Blutungen umgeht. Da gibt es jede Menge und das richtet sich ganz explizit an alle, die nicht ohnehin schon regelmäßig mit Notfällen zu tun haben. Das Ganze bringt 18 CME-Punkte. In den Shownotes findet ihr einen Link und auch einen Rabattcode. Wollen wir dann einfach direkt mit dem zweiten Fall weitermachen?
Ja.
Wunderbar. Dann folgendes Szenario. Du bist Hausarzt auf dem Land, es ist Frühling, wunderbares Wetter und eine junge Frau kommt in die Praxis, begleitet von ihrem Vater, wie er sagt, 17 Jahre alt, Paula. Sagt er, heißt sie, sie kann gar nicht sprechen, sie ist äußerst kurzatmig, du hörst schon beim Reinkommen aus mehreren Metern Entfernung ein Giemen. Und der Vater sagt, seine Tochter Paula sei eben heute Morgen joggen gewesen durch die Felder und zu Hause sei sie dann mehr und mehr kurzatmig geworden. Paula schleppt sich sofort auf den Stuhl, setzt sich vornübergebeugt hin. Sie spricht nur in ganz kurzen Worten, ringt sichtbar nach Luft. Es ist sofort klar, das hier ist Notfall. Der Vater ist panisch. Paulas Atemfrequenz ist deutlich erhöht. Du hast sie ja gerade angesprochen, diesen Parameter. Du zählst ganz gewissenhaft und kommst auf 27 pro Minute. Ihre Lippen sind schon zyanotisch. Und der Vater sagt, dass Paula ein Asthma hat. Das ist vorbekannt. Und er hat das jetzt auch, diesen Zustand, darauf zurückgeführt, dass Paula jetzt hier im Frühling mit Pollen und so weiter durch die Felder gejoggt ist. Hat auch schon mehrfach das Asthma-Spray eingesetzt. Das bringt aber nichts. Und jetzt hat er die Praxis gesehen und ist so schnell wie möglich einfach reingekommen mit seiner Tochter. Paula ist in einem schlechten Zustand. Es ist ein absoluter Notfall. Das sieht man gleich. Wie gehst du jetzt vor?
Ja, genau. In dem Fall haben wir ja schon eine Hauchanamnese mitbekommen. Und der Fall ist hier ja mutmaßlich. Also man darf natürlich nie Fixierungsfehler machen, aber Häufiges ist ja auch häufig, ne? Um mal das Phrasenschwein etwas zu füttern. Und die Patientin wird ja mutmaßlich ein allergisches Asthma haben, wie das bei jungen Menschen ja durchaus häufig ist. Und jetzt ist sie gejoggt und ist da exponiert gewesen, mutmaßlich dem Pollen gegenüber, wie du gesagt hattest. Und hat jetzt halt eine akute Exacerbation, also einen akuten Asthmaanfall. Ne? Und die ist schwer atmend, ne? Die kriegt nicht gut Luft. Und die Patientin, ironischerweise, die Patientin sagt, die kriegt nicht gut Luft, aber eigentlich pathophysiologisch kriegt ja ihre Luft gar nicht raus. Ne? Die haben ja ein obstruktives Problem. Ne? Das ist ja eine obstruktive Erkrankung der Lunge. Und das ist jetzt genau das Problem, wie man mit ihr arbeiten muss und was man jetzt als Erstes macht. Ne? Der Atemweg selber, ne? Wir hatten ja gerade das Anaphylaxie-Thema angesprochen, aber den, sagen wir mal, der ist ganz frei. Ja, sie hat kein quasi Schleimhautproblem, trotzdem immer ruhig einmal in den Mund schauen. Und dann einmal gucken, was machen wir denn jetzt mit der und wie geht das jetzt weiter? Also wie können wir diese bronchiale Obstruktion, die ihr das Einatmen zwar erschwert, aber eigentlich aufgrund dessen, weil sie ihre Luft aus der Lunge nicht mehr rausbekommt, ne, wie können wir damit jetzt umgehen? Und was die braucht, ist eine Verlängerung ihres Expiriums. Also die muss länger ausatmen können, die Ausatmung muss länger werden und die Atmung ökonomischer. Und wir müssen die Bronchien irgendwie erweitern. Und jetzt hast du ihr gesagt, ja, die hat schon ein paar Mal ihr Asthma-Spray genommen. Und das ist so ein Pitfall, über den müssen wir kurz reden, ne? Weil die Frage ist ja, was hat die denn für ein Asthma-Spray und die
also
Therapie?
Also der Vater hat es in der Hand, ne? Du kannst es direkt sehen, es ist ein Salbutamol-Pulver-Inhalator.
Ja, genau. Und also in dem Fall, Salbutamol ist zwar eigentlich gut, ne? Aber für einen Pulver-Inhalator braucht man eine vernünftige, also es ist kein gutes Notfall-Spray, muss man ehrlich sagen. Es ist mehr so ein Bedarfsspray in Ruhe, wenn man merkt, so mal so ein bisschen Brustenge. Aber die bräuchten eigentlich ein vernünftiges Aerosol, ne? In dem Fall, damit das auch tief unten in den Bronchien wirkt. Und manchmal haben die eben auch nur ein inhalatives Kortikosteroid. Das ist ganz toll, um die Grundpathophysiologie des Asthmas, also die chronische Entzündung zu bekämpfen. Hilft im Akutfall aber gar nichts. Also da nicht drauf verlassen, ne, sondern im Zweifel das mal zeigen lassen, was die nehmen. Und was die brauchen, ist ein Beta-2-Mimetikum, ne, also was die Bronchien weit macht. Und wenn man in irgendeiner Form zur Verfügung hat, vielleicht auch noch ein Anticholinergikum. Und was rettungsdienstlich und vielleicht auch in der Hausarztpraxis vorhanden ist und was viele kennen, ist wahrscheinlich Salbutamol und Atrovent. Ne? Das gibt es als fertige Mischung oder manchmal auch als Einzelmedikation, die man dann vernebeln kann, damit die Patienten das inhalieren können. Ne? Und das braucht die. Bis man das aber in irgendeiner Form zur Verfügung hat, vielleicht hat richten lassen von seinen MFAs jetzt in der Praxis oder vielleicht auch im Krankenhaus, wo auch immer man sich gerade befindet, gibt es natürlich ein paar Erstmaßnahmen, die der Patienten schon signifikant Linderung verschaffen. Und das hat wahrscheinlich jeder im Studium, IMPP fragt sowas ja gerne, ne? Das ist die Lippenbremse. Was macht die Lippenbremse? Die Lippenbremse, die führt dazu, dass das Expirium, also die Ausatmung, verlängert wird und so ein gewisses Maß an PEEP entsteht, ne? Positive End Expiratory Pressure, also sprich ein positiver Druck in der Lunge verbleibt, der die Bronchien offen hält, ne? Dass die nicht aufgrund dieser Obstruktion kollabieren und Luft dann drin bleibt. Und zusätzlich, was die auch braucht, ist, dass die am besten vornübergebeugt sitzt, im sogenannten Kutschersitz, also sich mit den Armen abstützen kann, ob jetzt auf sich selbst oder vielleicht an einem Tisch, ne, aber dass die ihre Atemhilfsmuskulatur benutzen kann. Und zwar braucht die die vor allen Dingen, um die Luft rauszubekommen. Ne? Das muss man der ermöglichen und machen. Und was man versuchen kann, gerade in der Panik, dass man sagt, hey, passen Sie auf, ich weiß, die Luft ist gerade schlecht. Es gibt ein paar Maßnahmen, die werden Ihnen gut helfen. Wir machen das zusammen, ne, und versuchen Sie mal mit mir mitzuatmen. Und dann denen zu zeigen, so hey, man atmet tief ein und dann auch wieder aus. So, und versuchen, dass die das so ein bisschen mitmacht. Ne, das hilft denen häufig schon ganz gut und macht schon ganz vieles besser. Ja. Ne? Und dann muss man natürlich gucken, dass man den panischen Papa so ein bisschen mitbetreut irgendwie oder vielleicht mitbetreuen lässt. Also man sollte sich dann schon auf die Tochter konzentrieren. aber dass der Papa nicht panisch daneben steht, irgendwie noch mehr Panik macht, weil das wird die Patientin natürlich eher aufregen. Die merkt ja, ihr Papa hat schrecklich Angst und das wird sie jetzt eher nicht beruhigen. Und was die aber bräuchte, ist ja genau diese Beruhigung und die Ökonomisierung und Senkung der Atemfrequenz. Ne? Muss man sich also ein bisschen um den kümmern. Und du hattest gesagt, sie sei auch zyanotisch, gell?
Ja, die Lippen.
Ja, genau. Ne? Und dann stellt sich auch schnell die Frage, braucht die jetzt Sauerstoff? Und die Antwort ist, also im Zweifel, jeder kritische Patient darf Sauerstoff haben. Ne? Es geistern immer so Mythen, so, oh, beim Herzinfarkt nicht zu viel, bei der COPD, oh Gott, die kriegen dann alle Narkose und so. Es gilt für jeden von uns, wenn wir Sauerstoff zur Verfügung haben, jeder kritische Patient bis zum Beweis des Gegenteils und bis klar ist, was eigentlich los ist, darf und soll Sauerstoff bekommen. Und üblicherweise haben wir entweder eine Nasenbrille oder eine Maske zur Verfügung, über das wir es applizieren können. Und die Maske bis 15 Liter pro Minute Flussrate, das sind dann diese Masken mit dem Beutel, also dem Reservoir unten dran. Und das darf die Patientin bekommen und soll sie auch bekommen, bis wir wissen, was denn eigentlich los ist. Oder halt eben die Inhalation, in welcher Form auch immer wir die zur Verfügung haben, gerichtet ist oder bereit ist.
Okay, du hast jetzt eine Vernebelung mit Salbutamol schon mal richten lassen, dann Lippenbremse und Kutschersitz und so eingeleitet. Wenn du ohnehin was in der Praxis hast, ein Dosiererosol, Salbutamol zum Beispiel, würdest du das dann direkt nutzen?
Ja, genau. Also wenn ich das in der Praxis zufällig habe, weiß ich nicht, als Muster noch oder keine Ahnung, hat ein Patient unbenutzt mal zurück, also wie es so läuft, ne? Ich weiß gar nicht, darf man das?
Ja, wie es halt ist, ne? Also genau so läuft es ja.
Aber also sagen wir, wir haben ein wie auch immer geartetes Salbutamol-Notfallspray zur Verfügung, kann man das selbstverständlich anwenden, ne? Auf jeden Fall. Das geht ja extrem schnell und als erste Möglichkeit extrem. Das ist ja auch das, was die Patienten eigentlich selbst häufig verordnet haben.
Okay, alles klar. Also wichtige Take-Home-Message. Pulverinhalatoren in der Notfallsituation sind nicht gut geeignet als Notfallmedikament, weil sie einfach nicht weit genug runterkommen in die Bronchien. Wir brauchen einen Aerosolinhalator oder eine Vernebelung. So, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, hättest du initial eigentlich einen Notruf abgesetzt?
Ja, du hast völlig recht. Also das ist eine Patientin, so wie du sie geschildert hast, mit dieser alleine die Lippenzyanose und diese hohe Atemfrequenz, wären beides Warnsymptome für mich, an denen ich schon direkt festmachen würde. Und diese ausgeprägte Spastik, wo ich definitiv über die Leitstelle ein Rettungsmittel alarmieren würde, je nach Bundesland und je nachdem, wo unsere Hörerinnen und Hörer sich gerade befinden, kann es sein, dass dann auch vielleicht nur ein RTW kommt, aber bei so einem ausgeprägten Bild das ist sicherlich auch eine Indikation, wo dann auch ein Notarzt kommt. Und das mag sich dann rasch auf Inhalation bessern, dann ist das auch okay. Ne? Aber das kann sich auch wirklich, wenn das nicht gut auf die Beta-2-Mimetika anspricht, sich rasch dahin entwickeln, dass das auch ein höhergradiges Problem wird und die dann weitere Unterstützung braucht, ne? Bis hin zu vielleicht sogar einer NIF-Therapie. Und das können wir nun in der Hausarztpraxis in aller Regel mal nicht abbilden, ne? Muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, also wir hätten initial dann einen Notruf abgesetzt. Wir gehen wieder in die Situation. Paula sitzt jetzt weiterhin im Kutschersitz vor uns. Das ist weiterhin eine akute Situation. Der Vater, den haben wir jetzt mal auf die Liege gesetzt, damit er nicht umkippt. Und jetzt kommt die MFA rein mit der Ampulle Salbutamol und dem Vernebler und sagt, also sie ist selbst total hektisch und sie sagt, Entschuldigung, ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Ich bin jetzt einfach in Sorge, dass ich das nicht hinkriege. Können wir das schnell zusammen machen?
Also das ist natürlich eine völlig berechtigte Frage. Wie dosiere ich das denn eigentlich? Und da muss man natürlich schauen, was für eine Ampulle hat man da. Üblicherweise sind das Salbutamol-Ampullen, wo 1,25 Milligramm, manchmal auch 2,5 Milligramm direkt drin sind. Und Atrovent sind üblicherweise 0,5 Milligramm. Also das sind so ungefähre Dosierungen. Tatsächlich muss man sagen, alle Inhalationspräparate, die es in Deutschland auf dem Markt gibt, sind in ihrer Dosierung, was das angeht, also eine Ampulle Salbutamol, alle Atrovent in dem Fall für Inhalationspräparate, sind dosistechnisch völlig in Ordnung. Wichtig ist, Salbutamol kann man auch mehrfach vernebeln. Die mehrfache Inhalation von Atrovent hat keinen besonderen Benefit. Also wenn man das Atrovent einmal vernebelt hat, muss man das nicht nochmal wiederholen. Das Salbutamol kann man, wenn es dann leer ist, einfach nochmal nachfüllen, sag ich mal. Und man sollte in den Inhalator ungefähr so 2 bis 4 Milliliter Flüssigkeit dann drin haben.
Und dann einfach Sauerstoff laufen lassen.
Genau, üblicherweise so 9 Liter, weil wenn man das auf 15 aufdreht, dann verfliegt, also wird dieses Aerosol durch den ganzen Raum gepustet. Das ist dann ein bisschen dolle, aber 6 bis 9 Liter sollten schon sein, so dass ein schöner, feiner Nebel entsteht, die Patientin gut einatmen kann.
Okay, genau so machen wir es. Sie atmet jetzt auf 9 Litern das Aerosol ein. Machst du parallel irgendwie sonst was? Also legst den Zugang, gibst du Steroide?
Genau, was ich in dem Fall, wenn ich irgendwie eine Form habe, natürlich gerne hätte, wäre natürlich zumindest mal ein Monitoring, ne, dass man parallel, und wenn es nur ein Pulsoxy ist, dass man mal zumindest eine Sättigung hat. Die Atemfrequenz ist hier ein guter Parameter zur Verlaufskontrolle, aber gerade wenn die schon irgendwie zyanotisch wirkt, hätte ich natürlich schon noch gerne Sättigung und will wissen, ob das mit Sauerstoff auch besser wird und auch die Herzfrequenz dann besser wird. Wenn ich diese Erstmaßnahmen gemacht habe, die sicherlich die wichtigsten Maßnahmen beim akuten Asthmaanfall darstellen, dann wäre ich natürlich auch gerne dabei, einen Zugang zu legen im Verlauf, weil je nachdem, wie das weitergeht, das wissen wir natürlich nicht. Und dann darf die auch im Verlauf Steroide haben, also 500 Milligramm Prednison zum Beispiel oder Äquivalent SDH zum Beispiel ist eine Dosis, die valide ist, vielleicht auch nur 250 Milligramm, aber sicherlich in so einem Bereich. Wichtig ist aber zu wissen, dass das eine Maßnahme ist, die keinen Akuteffekt hat. Die beendet den Asthmaanfall nicht innerhalb von wenigen Minuten und es ist auch in der Prioritätenliste im Rahmen dieser obstruktiven Atemwegserkrankung zwar gegeben und hat im Verlauf sicherlich einen Effekt, aber keinen, der uns sofort innerhalb der nächsten 10 bis 15 Minuten was bringt, wo man sagt, das priorisiere ich jetzt viel höher als die anderen Maßnahmen. Im Gegenteil, ne? Das ist eher was, der RTW ist alarmiert, wir haben jetzt vernebelt, die inhaliert da vor sich hin, sage ich mal, und es bessert sich vielleicht ein bisschen, aber dann würde ich einen Zugang legen und dann auch Cortison geben.
Und genau so machen wir es. Der RTW kommt, zu dem Zeitpunkt geht's Paula schon auch deutlich besser, ist sogar schon wieder ein bisschen Farbe in die Lippen zurückgekehrt und der RTW lädt sie ein und dann geht's schnurstracks ins nächste Kreiskrankenhaus.
Ja.
Sehr gut, dann haben wir also jetzt auch den akuten Asthmaanfall in der Tasche.
Genau, was jetzt vielleicht noch, also einfach nur für Leute, die sich noch tiefer mit dem Thema auseinandersetzen wollen, es gibt eine exzellente Vortragsreihe, die nennt sich AMAX4 von einem australischen Kollegen, der seinen eigenen Sohn, also ist auch ein bisschen emotional, also ist hochemotional ehrlicherweise, aber wenn man zuhört, genau, die können wir vielleicht in den Shownotes verlinken, von Ben McKenzie, der über das AMAX4-Protokoll spricht, wo es quasi darum geht, bei akuten Asthmaanfällen bis hin zur Reanimation die adäquat zu behandeln und genau auf dieses Krankheitsbild in Extenso einzugehen. Aber das würde hier natürlich viel zu tief gehen. Deswegen Link für euch in den Shownotes, oder Philipp?
Klar, sehr gerne. Setzen wir rein und natürlich auch zu uns ins Amboss-Kapitel. Da haben wir alles übersichtlich aufgereiht. Wir haben auch eine SOP zu dem Thema. Schaut da also gerne mal rein. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt in den nächsten Fall. Wir sind jetzt beim C, wie Circulation. Also auch da könnt ihr euch vorstellen, wo gleich der Ort der Not sein wird. Du bist wieder Hausarzt, Kilian. Es kommt eine 76-jährige Frau in die Praxis, Frau Günther. Du kennst sie gut. Das steht die routinemäßige INR-Kontrolle an. Sie nimmt seit Jahren Makumar wegen Vorhofflimmern, will damit auch nicht aufhören. Sie mag Makumar und will das jetzt nicht ändern durch was Moderneres. Und während sie so ihre Krankenkarte einsteckt, sagt sie ganz beiläufig zur MFA, ja, eigentlich, ja, geht schon so ganz gut, aber seit einer halben Stunde fühlt sich mein Kiefer irgendwie komisch an und mir ist auch so ein bisschen übel. Und die MFA schaut sich die Frau dann so ein bisschen genauer an und ja, hat ein schlechtes Bauchgefühl und fragt dann mal nach und auf Nachfrage gibt Frau Günther dann an, dass sie auch ein Druckgefühl im Oberbauch hat und ja, dass sie auch sich so auf der Treppe deutlich kurzatmiger als sonst gefühlt hat und auch jetzt noch ein bisschen kurzatmig fühlt und Brustschmerzen hat sie zwar nicht, aber der MFA kommt das alles irgendwie spanisch vor und deswegen holt sie dich sicherheitshalber mal dazu. Woran denkst du und was machst du jetzt?
Ja, da muss man ja schon mal ein großes Lob an die MFA-Kollegin aussprechen, die da sehr gut mitgedacht hat und wie immer, wenn uns Kolleginnen und Kollegen ansprechen aus der Pflege, MFAs, Notfallsanitäter, egal welcher Heilberuf, aber wenn die ein schlechtes Bauchgefühl haben, sollten wir als Ärztinnen und Ärzte da immer drauf hören. Ne? Das ist ganz häufig richtig, auch wenn die vielleicht gar nicht so genau festmachen können, warum sie das jetzt haben. Aber die Trefferquote bei gerade erfahrenen MFA und Pflegekräften ist da ziemlich hoch. Und was die Kollegin in dem Fall natürlich völlig richtig beobachtet hat, ist, dass das natürlich bei gerade Frauen, die herzerkrankt sind, natürlich Symptome eines akuten Herzinfarktes sein können. Und deswegen gilt es das natürlich nicht einfach wegzulächeln und zu sagen, naja, passt schon, ne? So, jetzt schauen wir erstmal in die INR und machen mal ganz in Ruhe, sondern im Gegenteil, das müssen wir ernst nehmen und die erste und adäquate Diagnostik bei Verdacht auf eine koronare Herzerkrankung ist ja das 12-Kanal-EKG. Und dementsprechend sollten wir das auch schnell schreiben und normalerweise gilt, ab quasi Arztkontakt und Symptomschilderung innerhalb von 10 Minuten sollte dieses EKG geschrieben und dann natürlich auch angeguckt sein, ne? Nur das reine Schreiben hilft natürlich nicht. Und wenn wir jetzt bei dieser Frau das EKG schreiben, sehen wir vielleicht ja ihr bekanntes Vorhofflimmern, ne? Deswegen ist sie an Makumar-Behandlung. Aber Philipp, was sehe ich denn da noch?
Ja, du siehst keine P-Welle, weil sie Vorhofflimmern hat, aber in 2-3 AVF siehst du eine sehr klare ST-Hebung.
Na, siehst du mal, ne? Also klassische Zeichen eines ST-Hebungsinfarktes oder wie wir mittlerweile sagen, als Zeichen eines okklusiven Myokardinfarktes, also eines OMIs. Und das heißt, wir gehen jetzt hier bis zum Beweis des Gegenteils von einem akuten Herzinfarkt, also sprich dem Verschluss eines Herzkranzgefäßes aus, mit jetzt akuter Ischämie und daraus resultieren die Symptome, die diese Patientin hat. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, was machen wir jetzt? Und du hast ja vorhin schon völlig richtig gesagt, also CRM-Grundsatz Nummer 1, ne, irgendwie um Hilfe rufen. Das sollten wir natürlich in dem Fall tun, ne, gar keine Frage. Das ist sicherlich was, wo auch rettungsdienstlich in die Klinik begleitet wird. Ne. Die sollte man jetzt nicht mit irgendeinem KTW oder selbstlaufend hinfahren lassen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was machen wir jetzt mit der Patientin? Ne? Wie behandeln wir die denn jetzt, bis der Rettungsdienst eintrifft? Und die meisten von uns, die aus dem Studium das Akronym MONA noch kennen, werden jetzt vielleicht ein bisschen schmunzeln, weil MONA ist nur noch so halb aktuell. Ne? MONA ist ja ein Akronym zur Behandlung des akuten Herzinfarktes. Das M steht für Morphin, das O steht für Oxygen wie Sauerstoff. Das N stand ja damals quasi für Nitro oder Nitrat. Mit Nitraten wäre ich ziemlich zurückhaltend, insbesondere wenn die Patienten nicht wirklich dolle hypertensiv sind. Also früher galt ja so ein bisschen, der Brustschmerz ist nur dann kardial, wenn unter Nitro besser wird. Das ist überholt und da wäre ich vorsichtig mit, weil die Patienten auch sehr schnell hypoton werden können. Und man muss technisch gesehen auch einen Rechtshemdsinfarkt vor ausschließen, weil die können wirklich böse crashen. Also da rate ich allen von ab, insbesondere in unserem Setting oder für unser Publikum, da Nitro zu geben. Das ist gar nicht zwingend notwendig und verbessert auch nicht irgendwie das Outcome. Das A steht für ASS und dann hinten kommt eigentlich noch ein H hinten dran. Ne? Das steht für das Heparin. Und früher gab es eine Zeit lang mal noch den Beta-Blocker, also irgendwie Mona B. Auch der Beta-Blocker ist keine zwingende Medikation und dann was für den Rettungsdienst bei irgendwie ausgeprägten Rhythmusstörungen und Tachykardie, aber nicht in der Grundbehandlung, die man jetzt von einem Hausarzt oder von einem ambulant behandelnden Kollegen oder Kollegen jetzt primär erwarten würde oder die gar zwingend notwendig wären. Aber die Kernbestandteile der Behandlung oder präklinischen Behandlung des Myokardinfarktes sind aktuell das ASS und das Heparin. Das sind die beiden Dinge, die dazu führen, dass der Klott in den Herzkranzgefäßen bestenfalls sich vielleicht auch schon wieder löst oder wieder auflöst oder zumindest vielleicht nicht größer wird und es stabilisiert, weil die definitive Therapie des Myokardinfarktes ist ja eigentlich der Herzkatheter mit der Stentimplantation bzw. mit der Rekanalisation des Herzkranzgefäßes, bestenfalls innerhalb von 90 Minuten nach Symptombeginn, ne, für gute Outcomes, aber das können wir ja nur immer mittelbar beeinflussen, ne? Aber zeitkritischer Notfall.
Aber was machen wir jetzt konkret? Also geben wir ihr Heparin, sie ist ja makumarisiert und der Notarzt kommt ja auch, also würden wir das jetzt machen, schon im Vorfeld? Und wie ist es mit Aspirin? Das habe ich dir nämlich noch gar nicht erzählt, sie hat AS-100 in der Dauermedikation.
Das ist ein guter Punkt, ne? Also das hätte ich dich jetzt nicht gefragt, was hatten die als Dauermedikation? Makumar wussten wir ja schon, ne? Genau, aber häufig haben wir, also viele Patienten haben ja im Alter durchaus eine ASS auch in der Dauermedikation. Genau, und jetzt stellt sich hier folgende Frage, was mache ich mit der? Also die kriegt einen Zugang, ne? Die darf sitzen oder auch liegen, womit sie sich wohler fühlt. Das ist grundsätzlich beides in Ordnung. Was sie nicht machen sollte, ist rumlaufen oder sich irgendwie belasten, logischerweise. Und was sie auf jeden Fall bekommt, ist Aspirin. Egal, ob sie das schon nimmt oder nicht, jetzt im akuten Effekt möchte man alle Thrombozyten, die man irgendwie erwischen kann, behandeln, auch die, die sich vielleicht schon irgendwie neu gebildet haben, um Unsicherheiten innerhalb der Einnahme zu vermeiden. Und wir wissen, dass eine einmalige Gabe von Aspirin da wenig Nebenwirkung, wenig Risiko hat, aber einen großen Benefit. Ne? Das heißt, üblicherweise gibt es Ampullen zwischen 250 und 500 Milligramm. Leitlinienempfehlungen sind 175 bis 325 Milligramm. Da gibt es ja auch in den USA zum Beispiel so Kautabletten. Für uns wäre jetzt eine übliche Dosis von, also ich würde dir geben 250 Milligramm Aspirin intravenös. Das sorgt eigentlich für eine zuverlässige Thrombozytenaggregationshemmung. Der andere Schenkel ist das Heparin. Und die hier geforderte Dosis, insbesondere bei nachgewiesenem oder im EKG nachgewiesenem Myokardinfarkt, wären 70 bis 100 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. Das bedeutet, wenn man das hochrechnet, kommt man beim 70-Kilo-Patienten so auf 4.900 Einheiten, aber bei der 50-Kilo-Omi vielleicht auch auf weniger. Ne? Also so im Kopf haben wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer so über 5.000 Einheiten Heparin. Das ist auch gängig, ist mir schon bewusst, aber technisch gesehen ist die Empfehlung eigentlich 70 bis 100 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht, was schon auch je nach Körpergewicht und Größe zu durchaus abweichenden Dosen führen könnte. Zusätzlich kommt jetzt in dem Fall erschwerend hinzu, nimmt die ja schon Marc Humar. Ne? Und da kommt es jetzt ein bisschen drauf an. Marc Humar ist nochmal ein bisschen mehr tricky. Und es kommt so ein bisschen drauf an, welchen INR hat die denn? Wie sehr ist die denn antikoaguliert? Und man würde jetzt sagen, bei Empfehlung bei INR kleiner 2 normale Dosis, INR zwischen 2 und 3 reduzierte Dosis, also 50 bis 70 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. Und also bei großer 3 quasi sollte man es dann ganz weglassen, sofern wir das jetzt halt so akut messen können, ne, und die Möglichkeiten in der Praxis haben.
Was wäre, wenn sie ein DOAC einnehmen würde?
Da kommt es ein bisschen auf die Substanz an. In den ESC-Guidelines habe ich dazu gefunden folgende Empfehlung: Wenn die DOAC-Einnahme sicher eingenommen war und kleiner als 12 Stunden her ist, also kürzer als wir schon sagen, die kommt am Vormittag und hat morgens Liquis genommen, dann kann man das Heparin guten Gewissens weglassen. Wenn das unklar ist, länger als 12 Stunden her, Liquis zum Beispiel mehr morgens und abends, aber die anderen Substanzen auch nur einmal täglich, dann wäre ich, je größer der Zeitabstand, desto großzügiger wäre ich. Und so gerne ich jetzt hier wirklich eine Empfehlung, eine absolute Empfehlung abgeben würde, kann ich das leider nicht, weil das ein bisschen unklar ist, was die Datenlage angeht. Aber als Faustregel, je länger her, desto eher quasi Heparin. Je kürzer her, vor einer halben Stunde gerade erst genommen, desto zurückhaltender, weil das Blutungsrisiko natürlich darunter dann auch enorm steigt.
Gut, wie geht's jetzt weiter mit unserer Frau Günther? Ich nehme mal an, Morphin steht jetzt noch an.
Ja, genau. Also wenn die Patientin ausgeprägt Schmerzen hat oder auch Angst hat, dann ist Morphin sicherlich ein gutes Medikament. Es senkt ein bisschen die Vorlast, nimmt den Schmerz und wirkt ja auch ein bisschen sedierend. Hier würde ich anfangen mit einer Dosis von 2 bis 3 Milligramm intravenös. Dann würde mich da vorsichtig rantitrieren. Also wenn die Frau eher klein und zart ist, vielleicht auch 1 bis 2 Milligramm. So, wenn größerer, kräftiger, dann vielleicht 2 bis 3. Wovon ich abrate, ist erstens mal eine schnelle Gabe, weil schnelle Gabe Opiaten macht gerne Übelkeit, ne? Deswegen da zurückhaltend sein, das kann man jetzt bei der Patientin ja nun gar nicht gebrauchen. Und auch hohe Dosen sind in aller Regel gar nicht so nötig, ne? Muss man ehrlicherweise sagen. Und da ist Morphin gut, was alternativ als Möglichkeit besteht, insbesondere wenn Angst im Vordergrund steht, ne? Und gar nicht so sehr der Schmerz, ist auch die Gabe von Benzodiazepin. Ne? Midazolam ist sicherlich so das gängigste Mittel, was aktuell verwendet wird oder vorhanden ist und auch im Rettungsdienst genutzt wird. Und auch hier wären so 1 bis 2 Milligramm titrierend eine Möglichkeit. Die Kardiologen finden es deswegen gut, weil Morphin mit ihren Clopidogrel oder anderen Plättchenhämmern interagieren kann. Und Benzos machen das nicht. Deswegen kann man sich das überlegen, ist aber kein Muss. Und in der Leitlinie steht Morphin sicherlich als gängiges Medikament drin und es funktioniert auch. Und dann haben wir noch den guten Sauerstoff. Also im Zweifel erstmal darf die natürlich Sauerstoff bekommen. Aber ihr solltet, wenn ihr noch auf den Rettungsdienst wartet und ein Monitoring in irgendeiner Form etabliert habt, keine 100% Sauerstoff anstreben. Die freien Radikale, die sich dann bilden, sind für das Outcome prognostisch schlechter. Als Zielgröße hier 94-98% sind da so anzustreben. Aber gerade wenn alles irgendwie unklar, super kritisch, alles ist irgendwie schwierig, dann macht ihr mit einer höheren Sauerstoffgabe sicher nichts falsch. Aber nur, dass man das einmal angesprochen hat, Zielwert ist 94-98%.
Okay, Myokardinfarkt ist immer viel. Man hat es alles immer schon gelesen, aber es ändert sich auch ständig. Kannst du vielleicht einmal bitte einfach alle Maßnahmen nochmal nennen, auch mit Dosierungen, die du vornimmst, ab dem Zeitpunkt, wo du auf dem 12-Kanal-EKG den STEMI entdeckt hast?
Ja, sehr gerne. Also wir machen das 12-Kanal-EKG, stellen die Diagnose, etablieren den Zugang, bringen die Patientin in eine sitzende oder liegende Position, was für sie angenehm empfunden wird, legen ihr den Zugang und alarmieren parallel den Rettungsdienst oder lassen den alarmieren. Und dann kriegt die Patientin Aspirin, 250 Milligramm, völlig unabhängig, ob sie schon welches nimmt oder nicht. Sie bekommt Heparin abhängig von ihrem INR oder ihrer Vormedikation, was das DOAC angeht, je nach Einnahmezeitpunkt. Sie bekommt Sauerstoff mit einem Zielwert von 94-98%. Sie bekommt abhängig von ihrem Symptomlast Morphin, angefangen mit 1 bis 2 Milligramm und dann titrieren wir uns daran, insbesondere wenn der Schmerz im Vordergrund steht, wenn es wirklich vor allen Dingen Angst ist, dann kann man alternativ auch Midazolam oder ein Benzodiazepin nehmen, Midazolam zum Beispiel auch mit 1 Milligramm beginnt.
Wunderbar, und genau so machen wir es. Und Frau Günther wird dann vom Rettungsdienst abgeholt und ins nächste Katheterlabor gefahren. Und als sie dann Monate später aus der Reha wieder zu dir zurückkommt, kriegst du eine schöne Packung Merci.
Perfekt, was will man mehr?
Schön, dann machen wir direkt weiter und gehen in das D, Disability. das ist ja häufig was Neurologisches, ne? Aber ich will jetzt auch noch nicht zu viel spoilern. Ein Ehepaar kommt zu dir, Herr und Frau Krawutke. Beide Anfang 70 und die sind hektisch, ne? Also vor allem sie ist hektisch. Sie stützt ihren Mann und du siehst bei ihm sofort, der rechte Mundwinkel hängt deutlich nach unten. Und Frau Krawutke sagt, das ist seit 20 Minuten so und den rechten Arm kann er auch nicht mehr heben. Ich glaube, der hat einen Schlaganfall. Und Herr Krawutke, aber der ist ein bisschen ruhiger irgendwie wirkt er, spricht auch so ein bisschen verwaschen, aber er sagt, mir ist doch bloß schwindelig, ich hab wieder diesen Kristall im Ohr, wo ich mich immer so hin und her werfen muss. Ich kenne das schon. So, das ist deine Situation.
Ja, ne? Also der Mann verharmlost die Symptome und die Frau passt gut auf ihn auf, ganz hervorragend. Und das muss man jetzt einmal natürlich sauber trennen. Aber du hast ja schon initial gesagt, der rechte Mundwinkel hängt runter und den rechten Arm kann er nicht mehr so richtig bewegen oder vielleicht auch gar nicht mehr. Und das muss man natürlich extrem ernst nehmen. Jetzt auch hier müssen wir das natürlich aber auch ein bisschen strukturiert machen. Herr Krawutke hat offensichtlich ja die Idee, dass er einen Lagerungsschwindel hätte. Ne? Das mit dem Kristall im Ohr ist mutmaßlich ja ein BPLS, also benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel. Und um jetzt ein zentralneurologisches Defizit einmal sauber einzukategorieren und vor allen Dingen, wir denken hier an einen Schlaganfall oder differenzialdiagnostisch auch eine intrakranielle Blutung, die als akut behandlungswichtiger Notfall das machen könnte, um das zu erkennen, gibt es einen Test und der nennt sich FAST und mittlerweile ist er auch erweitert um BFAST. Ich würde vorstellen, wir gehen den einmal durch und sprechen dann nochmal kurz über das Thema Anatomie, wir müssen das ja auch gar nicht großartig in die Länge ziehen. Aber der FAST-Test ist weit etabliert und steht für F wie Face, A für Arms, S für Speech und T für Time. Und was machen wir, um das Ganze konkret in die Praxis umzusetzen? Wir gucken einmal und lassen den Patienten die Stirn runzeln, die Augen zusammenkneifen und einmal lächeln und uns die Zähne zeigen und schauen, ist das alles symmetrisch oder hängt vielleicht ein Mundwinkel oder vielleicht eine Gesichtshälfte?
Es ist absolut asymmetrisch und du siehst Zeichen einer Facialisparese rechts.
Ja, da siehst du mal, ne? Dann lassen wir ihm die Arme hochheben, klassischerweise der typische Armvorhalteversuch, also Handflächen nach oben, Arme nach vorne hochhalten, halten lassen und vielleicht auch die Augen schließen lassen, damit dem Patienten dieser Kompensationsmechanismus zusätzlich fehlt. Und also entweder kriegt er den Arm gar nicht hoch oder der Arm auf der betroffenen Seite wird wahrscheinlich absinken. Ich nehme an, das ist bei dem hier auch so, oder?
Er kriegt ihn ein paar Grad nach oben und dann sinkt er ja, aber auch schon direkt runter.
Genau. Ne, und in dem Fall dann vielleicht auch noch Speech quasi. Spricht der verwaschen, spricht der anders als sonst? Ne, das muss man einerseits sagen. Und oder hat er vielleicht eine Aphasie? Also nicht nur die Sprache selbst ist komisch, sondern auch, wenn die eine motorische Aphasie gibt es ja einerseits und dann quasi Wernicke-Aphasie, wo die dann nicht mehr Sachen zusammenbekommen, unzusammenhängende Dinge sprechen, vielleicht auch nur noch Kauderwelsch von sich geben, was sich für die Patienten häufig auch schlecht anfühlt, weil die genau wissen, die wollen irgendwas sagen und kriegen das nicht hin. Ne? Aber hat sich an der Sprache akut irgendwas verändert und wenn der Patient das nicht selber wahrnimmt, dann vielleicht aber doch die Angehörigen. Und dann gibt es noch das T wie Time. Ne? Und das ist extrem wichtig. Das wollen auch die aufnehmenden Kollegen der Klinik immer wissen, weil davon abhängig ist es, in welche Form der Therapie diese Patienten dann zugeführt werden. Also vor allen Dingen beim Schlaganfall sind die für eine Lyse geeignet oder nicht. Und die magischen Zahlen, die man sich hier merken muss, sind 4,5 bis 6 Stunden für üblicherweise eine normale Lysetherapie, bis zu 24 Stunden beim Großgefäßverschluss für die mechanische Thrombektomie. Und da kann man ganz gut lenkend eingreifen, indem man vor allen Dingen, häufig können die nämlich nicht den genauen Symptombeginn sagen, aber dann wird immer gefragt, wann ist denn der zuletzt normal gesehen worden? Und deswegen reite ich da auch ein bisschen drauf rum, frage das genau nach und grenzt das gut ein, weil das bei den Kollegen der Klinik und auch des Rettungsdienstes sofort dazu führt, wenn ihr sagt, ja, das letzte Mal gestern Abend, dann denkt ihr so, ja, Wake-up-Stroke, ist eh nicht so richtig irgendwie. Also da muss man einmal genau versuchen zu differenzieren, kann man es irgendwie zeitlich in irgendeiner Form gut eingrenzen und in dem Fall können wir das ja gut, das hat ja beobachtet akut angefangen, der hat also ganz gute Chancen.
Ja, aber gut, dass du es ansprichst, es ist nämlich so, Frau Krawutke war 3 Stunden unterwegs mit dem Hund auf dem ausgiebigen Spaziergang und es ist nur so, vor 20 Minuten kam sie nach Hause und dann hat sie das gesehen, diese Veränderung, also zuletzt normal gesehen wurde er vor über 3 Stunden.
Jetzt rückt die Zeit, ne? Also in dem Fall, Time is Brain und Heart und was auch immer. Aber in dem Fall ja mal Brain. Und das bedeutet natürlich, der muss jetzt zügig in die Klinik transportiert werden. Und da muss deswegen der Rettungsdienst in dem Fall also auch alarmiert werden, dass der da hinkommt. Und machen wir einen kurzen Ausflug in die Anatomie und besprechen gleich noch das initial von mir angesprochene B vor dem B-Fast. Und zwar üblicherweise, oder das häufigste ist ja ein Großgefäßverschluss im Mediastromgebiet. Ne? Das führt häufig dann eben dazu, dass Gesicht und Arm betroffen sind oder je nach Abzweigung vielleicht auch das Bein betroffen ist. Aber wir reden in der Regel über einen Verschluss der Arteria cerebri media. Jetzt haben wir im Kopf aber ja noch mehr Gefäße, die auch einen Verschluss erleiden können. Nämlich einmal im vorderen Stromgebiet, was dann häufig mit akuter Blindheit oder Sehstörung hergeht, aber sehr selten ist. Was aber häufiger passiert ist, dass wir Verschlüsse oder Schlaganfälle auch im hinteren Stromgebiet haben. Nämlich je nach Literatur, die Dunkelziffer ist also durchaus gegeben, weil sie eben ja offensichtlich nicht immer erkannt werden. Ne? Aber Schlaganfälle in der Basilaris gehen aller Regel mit Bewusstlosigkeit einher, wenn die Basilaris komplett zu ist. Aber aus den Vertebralis-Arterien heraus in die Arterien, die Innenohr und Kleinhirn versorgen, auch die können Schlaganfälle verursachen. Und genau das ist der Punkt, also anatomisch gesehen die Eika oder die Pika, das ist der Punkt, den wir jetzt mit dem B im B-Fast mit abdecken auf einmal. Vorher, das Fast-Schema deckt nämlich nur unsere Media-Arterie primär ab, aber das B-Fast erweitert unser diagnostisches Fenster. Und das Symptom Schwindel ist ja eins, was bei meisten Kolleginnen und Kollegen jetzt in aller Regel nicht Jubelstürme hervorruft, sondern eher so, oh, Schwindel, ne? Hm. Ich weiß, ich habe eine coole Schwindelfortbildung, vielleicht kannst du da drauf verweisen, lieber Philipp.
Sehr gerne. Ich setze euch auch da einen Rabattcode in die Shownotes und auch in den Shownotes findet ihr einen Link zu unserer Amboss-Podcast-Episode ja. Zum Thema Schwindel. Die gibt's nämlich auch und daher weiß ich auch, dass über die Fachdisziplinen hinweg Schwindel immer unter den Top 3 der unbeliebtesten Leitsymptome rangiert. Also das mag eigentlich niemand.
Ja, genau. Und eigentlich kann man Schwindel ja super, also nach der Fortbildung liebt man das auf einmal, ne? Weil man hat ein strukturiertes Konzept und das ist hier ganz wichtig. Und es geht natürlich bei akutem Schwindel immer darum auszuschließen, dass es nicht vielleicht auch ein kleiner, gemeiner Schlaganfall im hinteren Stromgebiet ist. Und das B in B-Fast steht hier einmal für Balance. Also gibt es akute Balancestörungen und gibt es Störungen der Augen. Und da geht es einerseits um Sehstörung und es geht auch um den Nystagmus. Ne? Ist ein Nystagmus da? Weil der Nystagmus, wenn er denn vorhanden ist, ist die Eintrittspforte in den sogenannten Hinz-Test. Ja,
ich merke schon, du hast aufmerksam zugehört. Kannst du uns den auch noch mal näher bringen, bitte?
Genau, der Hinz-Test ist das, was sehr sensitiv ist, um Schlaganfälle im hinteren Stromgebiet dann zu erkennen. Und zwar ist der Hinz-Test, geil, noch ein Akronym, ne? Nach dem Akronym, ganz toll, lieben wir in der Medizin. Aber der Hinz-Test steht HI für Head-Impulse-Test. Vielleicht können wir da ein Video zu verlinken, weil ich finde, das ist
ja, machen wir.
Perfekt. Also das muss man sich einmal angucken. Es ist viel leichter zu verstehen, wenn man es visuell einmal sieht. Aber im Grunde dreht man ruckartig den Kopf und schaut, ob es von den Augen so eine Rückstellsaccade gibt oder nicht. Ne? Also der normale, nicht betroffene Mensch sollte den Punkt fixieren können, wenn man den Kopf dreht. Und der Betroffene quasi, da gehen die Augen so langsam zurück. Ne? Der SN steht quasi für den Nystagmus, der als Eintrittspforte überhaupt da sein muss. Und der TS ist der Test of Skew. Auch dazu haben wir, glaube ich, gute Videos, gell? Und da ist quasi, man deckt die Augen ab und deckt eins auf und schaut, ob es da quasi eine Abweichung der Blickachse gibt, also meistens nach oben hin, die sich dann, wenn man die beiden Augen wieder zeigt, quasi wieder korrigiert, weil das Gehirn das dann wieder ausgleichen kann. Und dann gibt es noch ein Plus hinter dem Hinz Plus, genau, und da guckt man, ob es akute Hörstörungen gibt und da reicht es schon quasi einmal die Finger zu reiben neben dem Ohr des Patienten in einer möglichst ruhigen Umgebung einmal zu hören, hört sich das auf einer Seite irgendwie jetzt anders an und ist das jetzt akut anders als vorher, ne? Und wenn eins dieser Sachen positiv ist, dann steht ein hochgradiger Verdacht auf einen Schlaganfall als Ursache und gilt eben das gleiche wie vorher beim Fast, ne, mit Lysefenster und akuter Behandlungsbedürftigkeit. Das sollten wir dann machen.
Ganz wichtiger Punkt, weil bei Herrn Krawutke war es jetzt natürlich super eindeutig, ne, mit hängendem Mundwinkel und ja. Arm. Aber stellt euch mal eben vor, das wäre gar nicht der Fall gewesen und Frau Krawutke wäre mit ihm gekommen und hätte gesagt, das ist nicht sein normaler Lagerungsschwindel, der ist irgendwie anders, der gefällt mir nicht. Und er hätte gesagt, ich habe doch einen Lagerungsschwindel, dann wäre das wirklich nicht einfach zu differenzieren gewesen. Und gerade dann hätte der Hinz natürlich einem einen richtig guten Hinweis auch geben können, dass hier eine zentrale Ursache vorliegt und eben nicht der benigne paroxysale Lagerungsschwindel. Vielleicht noch ganz kurz, du scheinst ja unsere Fortbildung gemacht zu haben, oder?
Ja, tatsächlich habe ich mir die mal angeguckt, genau. Mir ging es genau so, ehrlicherweise. Ich habe mir gedacht, boah, Schwindel ist so ein Scheißsymptom. Pardon. Aber das ist, also mittlerweile liebe ich Schwindel, weil eigentlich, wenn man da strukturiert rangeht, kann man, sag ich mal, 95% aller Fälle ziemlich sauber diagnostizieren und rausbekommen. Und ich habe eine große Zeit in einer Notaufnahme oder mehreren Notaufnahmen dieser Welt verbracht. Und da ist es ganz häufig so, dass Schwindel immer so direkt an den Neurologen irgendwie abgeturft wird oder an den HNO-Arzt, wenn man dann einen hat. Und ich habe mich immer schon gefragt, was soll denn das? Irgendwie, das kann ich doch als Notfallmediziner viel besser richten und gerade so bei alten Menschen. Und das habe ich immer gehasst, habe mich immer von Anfang an tapfer dazu gestellt, ne? Und fand das dann eigentlich total spannend und habe mir gedacht, eigentlich ist es gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie es geht und worauf man achten muss. Ne?
Und vielleicht ganz kurz bei so hymnischem Lob, also es gibt keinerlei wirtschaftliche Verflechtungen oder so zwischen uns. Ne? Das ist vielleicht an der Stelle einmal ganz wichtig zu betonen.
Kein bisschen. Ich finde es einfach cool, was ihr macht.
Das gebe ich sehr gern weiter, da werden sich die entsprechenden Redaktionen natürlich sehr freuen. Zurück zu Herrn Krawutke. Also wir haben jetzt den hochgradigen Verdacht, dass bei dem Schlaganfall vorliegt. Was machst du, bis der Rettungsdienst da ist?
Genau, also ich glaube, in dem Fall gibt es viel weniger Do's als viel mehr Don'ts, die wir einmal besprechen müssen. Und zwar das Wichtigste, was ihr euch merken müsst, immer, es ist nicht sicher klinisch möglich, eine Blutung von einer akuten Ischämie zu unterscheiden. Deswegen wird vor der Bildgebung niemals irgendwo ein Blutverdünner irgendwie verabreicht. Ne, ihr tut dem Patienten damit keinen Gefallen. Absolutes No-No, nicht machen. Und dann ist quasi die zweite Sache, die häufig auffallen wird sein ein hoher Blutdruck. Ne? Der Körper versucht gegenregulieren und versucht eine Perfusion aufrechtzuerhalten, indem ein hoher Blutdruck generiert wird. Und auch hier sollte man sich mit einer Senkung deutlich zurückhalten. Also was ihr machen könnt in der Zeit, bis der Rettungsdienst da ist, ist einen IV-Zugang zu etablieren. Die Zeit kann man sicherlich nutzen, um die Vitalparameter zu erheben. Gar keine Frage. Aber was ihr nicht machen solltet, ist größer den Blutdruck zu senken. Die Grenze, die ich persönlich habe, ist alles, was so die 220 bis 240 überschreitet. Da kann und sollte man medikamentös durchaus tätig werden. Aber es gilt hier als Grenzwert eine Senkung um nicht mehr als 20% des Ausgangswertes. Also in aller Regel so als Zielwert, den ihr euch gut merken könnt, 180 systolisch. Vielleicht noch 160, aber so 180 systolisch solltet ihr euch merken. Und dann ist ja die Frage, wie würde man das machen? Ne, üblicherweise in Deutschland gängig ist Urapidil und hier 5 Milligramm als initiale Gabe. Das ist ein guter Marschwert und dann muss man einfach abwarten, was passiert. Die Reaktionen der einzelnen Patienten sind sehr unterschiedlich und da muss man sich dann einfach rantitrieren. Aber in der Zeit sollte der Rettungsdienst bei einer Hilfsfrist von 12 Minuten ja hoffentlich irgendwann mal da sein.
Ja, der kommt ganz zügig und Herr Krawutke kriegt seine Lyse und Neuroreha und fängt sich wunderbar. Mensch, wir machen die Leute aber auch gesund heute.
Ich sag's dir, genau.
Sehr gut. Dann kommen wir zu unserem letzten Fall, das E, Environment. Und es ist so, du bist wieder Hausarzt und du wirst zu einem Hausbesuch gerufen. Es geht um den 77-jährigen Herrn Lehmann. Du kennst den Patienten gut. Er hat ein vorbekanntes metastasiertes Bronchialkarzinom. Er liegt im Bett. Seine Familie, also Ehefrau, 3 Töchter und der 16-jährige Enkel, die sind um ihn herum. Die sind ziemlich nervös. Die wedeln ihm Luft zu. Die richten das Bett. Die machen das Fenster auf und zu. Und die wollen es ihm so angenehm wie möglich machen. Der Patient reagiert kaum noch. Er wirkt irgendwie unruhig, er hat rasselnde Atemgeräusche, er wirkt angestrengt in der Atmung. Es sieht einfach danach aus, als ob er gerade im Sterben liegt, präfinal. Du weißt, es liegt eine Patientenverfügung vor. Herr Lehmann hat immer wieder ausdrücklich zu dir gesagt, dass er keinen Krankenhaustransport wünscht, er will zu Hause sterben. Das scheint jetzt die Situation zu sein. Was machst du?
Das ist natürlich eine durchaus hochkomplexe Situation und dadurch, dass wir den Patienten kennen und die Wünsche des Patienten so eindeutig sind, haben wir natürlich schon mal ganz viel gewonnen. Wenn man in so eine Situation kommt, ohne die Situation zu kennen, macht es das Ganze sicherlich ungleich schwieriger. Die erste Frage ist natürlich, wir müssen uns einmal ein Bild verschaffen und uns einmal anschauen, was ist unser Eindruck vom Patienten. Aber jetzt nehmen wir das mal als so gegeben hin. Dieser Patient ist dir so bekannt und du siehst schon beim Reinkommen, der befindet sich mutmaßlich im akuten Sterbeprozess, der kriegt jetzt vielleicht schlecht Luft im Rahmen der Pneumonie, hat vielleicht auch noch Fieber oder sowas, reagiert noch kaum auf Ansprache. Seine Wünsche sind dir ganz klar bekannt. Jetzt ist ja die Familie in dem Zimmer und das schafft natürlich eine zusätzliche Komponente. Lass uns doch erst kurz vielleicht den medizinischen Teil abarbeiten und dann einmal darüber sprechen, wie dann vielleicht der Umgang mit Angehörigen ist. Aber die erste Frage ist, wenn ein Patient im akuten Sterbeprozess sich befindet, welche Symptome hat er dann und was sind dann die Dinge, mit denen wir ihm dann helfen können? Und das Häufigste, was im Sterbeprozess auftritt, sind einerseits natürlich Schmerzen. Das ist natürlich Luftnot und das ist Angst. Ne? Wenn das dann wirklich soweit ist, sind das drei. Es ist die klassische Symptomtrias, die Patienten empfinden und die wir gleichzeitig auch besonders gut adressieren können. Was Patienten im akuten Sterbeprozess meistens nicht mehr haben, sind Durst und Hunger. Das ist aber was, was wir vor allen Dingen den Angehörigen dann erklären müssen. Da sprechen wir gleich noch drüber. Und was häufig auch vorkommt, ist ein sogenanntes Death Rattle, so eine rasselnde Atmung, weil die keine Kraft mehr haben, Sekret abzuhusten, das in den Atemwegen drin ist. Und das macht dann Geräusche beim Atmen. Und das ist für die Patienten vielleicht im Rahmen der Luftnot primär unangenehm, aber die behandeln wir ja gleich. Aber auch das ist für die Angehörigen häufig schwierig zu ertragen und auszuhalten.
Wie gehst du vor, medikamentös?
Also, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz beim Thema Herzinfarkt. Was ist gut für Angst und was ist gut für Schmerz? Und das sind einerseits Opiate und das sind andererseits Benzodiazepine. Konkrete Dosisempfehlung. Häufig wird mit Morphin gearbeitet, weil das häufig vorhanden ist. Oder auch mit Hydromorphon, also Paladon, in unterschiedlichen Dosierungen. Mein initialer Dosisvorschlag wären hier zum Beispiel 10 Milligramm Morphin subkutan oder vielleicht 4 Milligramm Paladon, also Hydromorphon subkutan zu verabreichen. Je nachdem, wie das gerade vorliegt, eine orale Gabe ist in aller Regel nicht mehr möglich oder auch nicht mehr zweckmäßig. Deswegen ist die subkutane oder auch intravenöse Gabe sicherlich zweckmäßiger, aber subkutan erweist sich gerade im häuslichen Umfeld als sehr praktikabel und hält auch ein bisschen länger vor. Hierbei ist klar zu betonen, dass es sehr auf die Vormedikation ankommt. Also wenn ein Patient im Rahmen einer onkologischen Erkrankung schon hochgradig mit Opiaten behandelt wurde, dann müssen diese Dosen, die ich gerade vorgeschlagen habe, natürlich dementsprechend angepasst und erhöht werden. Das muss man ganz klar sagen. Und gleiches gilt auch für Benzodiazepine. Also zum Beispiel Midazolam 5 Milligramm oder auch in etwas höherer Dosis.
Da vielleicht eine ganz kurze Rückfrage zu den höheren Benzodosen. Da haben ja durchaus einige Sorge, dass man dann in die Richtung aktive Sterbehilfe kommt.
Ja, da muss man ganz klar sagen, ist es nicht. Wir reden hier nicht über akute Sterbehilfe oder eine Todesspritze oder sowas in die Richtung, sondern wir reden über würdiges und patientenorientierte palliative Medizin und Symptomlinderung, so wie es wahrscheinlich jeder von uns sich im Zweifel seines akuten Sterbeprozesses auch wünschen würde. Und da spricht die akute Lebenszeit, ob das jetzt eine Stunde mehr oder weniger ist, sicherlich eine viel, viel geringere Rolle, als dass man da gut und symptomkontrolliert auf seiner letzten Reise sich begeben kann. Und es adressiert auch die Angst selbst als Symptom. Zusätzlich die Beruhigung, also beruhigende Worte. Ich persönlich rede immer mit den Patienten. Ich habe so ein initial, bevor ich viel Notfallmedizin gemacht habe, ich auf der Onkologie gearbeitet und da hatten wir naturgemäß leider auch doch immer mit sterbenden Patienten zu tun. Und ich habe das aber immer als ganz erfüllende Tätigkeit empfunden. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn die gut diese Krankheit irgendwann und den Prozessor akzeptieren konnten, konnte man denen da wirklich gut helfen. Und ich habe immer mit den Patienten gesprochen. Das kann ich natürlich nur schlecht wissenschaftlich belegen, ob das einen Effekt hat, aber ich glaube schon, dass wenn es vielleicht nicht die eigentlichen Worte, aber zumindest die Stimmfarbe und der Klang sind, die dem Patienten da beruhigend zugutekommen, deswegen will ich da so ein bisschen für plädieren, auch wenn ich da jetzt keine harten wissenschaftlichen Daten für habe. Beim Opiaten und Benzos kann man das wahrscheinlich etwas besser unterlegen, ja. Genau.
Ja, das Thema ist ja in der Tat sehr wichtig. Es gibt ja auch eine schöne Folge von Team Präklinik. Du bist ja selbst auch Podcaster, so kamen wir ja überhaupt zusammen. Und da sprichst du ja auch über ethische Aspekte und auch um die Bedeutung der Palliation als die ureigene ärztliche Aufgabe. Vielleicht kannst du uns kurz ein bisschen erklären, was machst du bei Team Präklinik in deinem Podcast?
Ja, das Thema liegt mir am Herzen. Und also falls sich unsere Hörerinnen und Hörer damit noch ein bisschen tiefer auseinandergehen wollen, ich habe einen eigenen Podcast und so sind wir so ein bisschen auch zusammengekommen in dem Fall. Team Präklinik war ursprünglich eigentlich als Fortbildungsveranstaltung für meine eigenen Notfallsanitäter hier in Mülheim im Markgräfler Land, schöne Grüße, gedacht, weil ich nicht so viele Abendpräsenzveranstaltungen anbieten konnte, wie notwendig gewesen wären. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Das ist quasi explizit ein Podcast, der sich an Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen, aber auch nichtärztliches und vor allen Dingen auch notärztliches Personal richtet. Und immer so aus drei Teilaspekten besteht. Es geht immer um News und Updates, es geht immer um die SAA-BPR, das sind die Behandlungspfade, die Notfallsanitäter befolgen in mittlerweile 6 Bundesländern. Und dann geht es immer um so progressive Behandlungsmedizin, so beyond der Leitlinie, was ist so aktuell, was gibt es so für Studien, wie kann man progressive Therapiekonzepte etablieren und umsetzen. Und das ist so das grundsätzliche Konzept und so alle 6 bis 8 Wochen erscheint dann eine Folge, manchmal auch einen Tick schneller, zu hören auf Spotify und bei Apple Podcasts. Und wenn jemand dringend will, dann freue ich mich über eine E-Mail, dann wende ich mich vielleicht irgendwann nochmal dieser oder so zu.
Sehr gut. Also Link in den Shownotes. Ich habe schon auf Abonnieren gedrückt und empfehle euch das auch wärmstens. Ein schöner Podcast.
Mega, danke.
Okay, jetzt haben wir den Patienten schon mal adressiert. Jetzt haben wir natürlich noch die Angehörigen im Raum. Und es ist ja auch so ein bisschen hektisch.
Ja.
Das ist auch keine leichte Situation. Wie gehst du da vor?
Genau, also es ist natürlich immer sehr individuell, wie die Angehörigen da sind, wie die drauf sind. Vielleicht kennt man die ja auch und in welchem psychischen eigenen Zustand die sich befinden. Für mich hat sich bewährt, ein Setting zu schaffen, wo man denen das einmal erklärt, weil uns mag das vielleicht völlig klar sein, was sich da gerade abspielt, aber den Angehörigen ist es das häufig nicht. Sprich, was sinnvoll ist, ist ein Gesprächssetting zu schaffen, entweder in dem Zimmer des Patienten oder vielleicht auch in einem benachbarten Raum. Das müsst ihr leider individuell entscheiden. Aber es braucht ein ruhiges Gesprächssetting. Zum Beispiel kann man den Angehörigen sagen, passen Sie auf, das ist jetzt eine akut kritische Situation und ich muss einmal mit Ihnen in Ruhe darüber sprechen, wie wir jetzt weiter vorgehen und wie sich der Patient das ja auch vorgestellt hat. Häufig ist es ja nahe verwandte Angehörige, Ehepartner, Kinder, die häufig in solchen Situationen auch sehr belastet sind. Ne? Weil selbst wenn der Tod noch so erwartet sein mag, wenn der akute Sterbeprozess und der Tod dann eintritt, dann sind die Angehörigen doch immer betroffen und traurig, logischerweise. Und es kommt auch immer wieder zur Alarmierung des Rettungsdienstes, obwohl eben genau das gar keiner wollte. Einfach weil die Angehörigen Sorge haben, Angst haben, überfordert sind. Und dann in diesem Gespräch ist es ganz, ganz wichtig, dass man nicht drumherum redet. Ne? Keine Floskeln benutzt, er ist jetzt auf seinem letzten Weg, er geht an einen besseren Ort oder sowas. Da möchte ich dringend von abraten, auch wenn es uns vermeintlich das Gespräch erleichtert. Ne? Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass die Angehörigen das verstehen und dass man auch ganz konkret die Worte dann in den Mund nimmt und ausspricht. Ihr Vater, ihr Ehemann oder so befindet sich im Sterbeprozess. Er wird sterben in den nächsten, Zeitangaben sind immer so eine Sache, zugegebenermaßen. Ne? Und er wird dann tot sein. Also das ist konkret, welche Formulierung man jetzt exakt wählt, ist natürlich nicht ganz so schrecklich wichtig. Aber es ist wichtig, dass man konkret benennt, worum es sich handelt und dass es um Sterben und Tod geht. Und eben nicht um irgendwas drumherum, was man irgendwie nett verpacken will. Ne? Damit tut man niemandem einen Gefallen. Im Gegenteil. Und dann ist es wichtig, diese Symptome, die wir vorhin angesprochen haben, zu erklären. Ne? Dieses Death-Rattle, Todesröcheln, dass das für die Patienten gar nicht schlimm ist und dass es viel störender ist, wenn man jetzt anfängt, da irgendwie drin rum abzusaugen oder so und die Leute in ihrem Sterbeprozess irgendwie nervt, ne? Und stört. Weil das ist für die Patienten unangenehm. Ne? Diese vermeintliche Atemnot, die haben wir ihnen ja medikamentös super nehmen können. Das ist gar kein Problem. Im Gegenteil. Ne? Aber wenn man dann anfängt im Mund, also jeder weiß, wenn man sich was tief in den Mund steckt, wie unangenehm das ist, einen Würgereiz zu bekommen und deswegen ist tiefes Absaugen oder so da absolut nicht indiziert und notwendig. Im Gegenteil, was muss man den Angehörigen erklären, damit die das auch aushalten können, im Zweifel verstehen, weil sonst bekommen die Angst, ne? Und das ist ganz wichtig.
Ja, und dann passiert es eben schnell, dass doch der RTW gerufen wird, obwohl niemand eigentlich will, dass der Herr Lehmann dann im Krankenhaus stirbt. Gibt es noch etwas, das du ansprichst in solchen Gesprächen?
Ja, zusätzlich, was wichtig ist, zu erklären, dass die Patienten im Rahmen ihres Sterbeprozesses auch keine Nahrung oder keine Flüssigkeit mehr brauchen. Die Angehörigen haben häufig Angst davor, dass ihre Liebsten verdursten oder verhungern würden. Ne, aber im akuten Sterbeprozess ist das natürlich einerseits sowieso völlig hinfällig und das Durst- und Hungergefühl verschwindet in dieser Situation ganz gut nachweisbar, nahezu völlig. Was sie machen können, und das wiederum ist auch wichtig, weil die Leute wollen natürlich was tun und man muss ihnen natürlich in solchen Gesprächen nicht nur sagen, was sie jetzt nicht machen sollen, sondern im Gegenteil, es ist immer besser, den Leuten zu sagen, was sie machen können. Ne? Und das ist vor allen Dingen da zu sein, ne? In der Begleitung zu sein, mit den Angehörigen zu sprechen, vielleicht was zu singen oder so, es vorzulesen, das ist natürlich super individuell. Aber was viel weniger individuell ist und was man auch gut machen kann, ist ein bisschen Mundpflege und Mundbefeuchtung. Ne? Da geht es gar nicht darum, irgendwie literweise Wasser irgendwie in den Menschen zu versenken. Im Gegenteil, aber einfach so Wattebäuschen oder sowas zu nehmen, die man anfeuchten kann. Oder auch vielleicht nur ein feuchter Waschlappen, um einfach die Schleimhäute feucht zu halten, dass es nicht alles so trockig, austrocknet, borkig ist. Weil auch Speichelproduktion und Schluckprozess funktionieren nicht mehr gut. Und das kann schon als sehr unangenehm empfunden sein. Ne? Und das kann man den Angehörigen gut an die Hand geben. Und dann haben die auch was, was sie machen können, ne? Womit sie ihren Angehörigen diesen Prozess weiter erleichtern können. Und das ist so meine Herangehensweise. Ne?
Ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, natürlich für Herrn Lehmann auch sehr wichtig, dass wir ihn da in seinen letzten Stunden gut begleiten. Ich fasse die wichtigsten Punkte der heutigen Episode noch einmal in den Take-Home-Messages zusammen. Wir sind 5 Notfälle durchgegangen heute anhand des ABCDE-Schemas. Das kleine C davor, Critical Bleeding, haben wir nicht besprochen. Das führe ich hier aber der Vollständigkeit halber natürlich mit auf. Bei A wie Airway haben wir eine anaphylaktische Reaktion nach Bienenstich im ICE besprochen. Da war im Zuge der Anaphylaxie der Atemweg zugeschwollen. Am häufigsten wird sowas tatsächlich durch Insektenstiche ausgelöst oder auch durch Nahrungsmittel. Da mussten wir schnell reagieren, das Agens, also in diesem Fall den Stachel entfernen und dann Adrenalin geben. 0,5 Milligramm unverdünnt IM, zum Beispiel in den Oberschenkel, in den Vastus lateralis. Das ist das A und O. Adrenalinampullen sind in Deutschland standardmäßig 1 Milligramm pro Milliliter. Ihr zieht also einfach einen halben Milliliter auf und gebt es mit einer Nadel, die lang genug ist, in den Muskel. Und wenn ihr ausreichend Ausrüstung zur Verfügung habt, könnt ihr dann auch Adrenalin vernebeln und einatmen lassen. Dafür gebt ihr einfach 2 bis 5 Milliliter Adrenalin mit etwas Nazel in eine Vernebelungskammer und schaltet den Sauerstoff ein. Nach 5 Minuten sollte es nach der IM-Gabe auf jeden Fall besser geworden sein. Wenn nicht, nochmal Adrenalin geben. Falls ihr ein Beta-2-Mimetikum als Spray dabei habt oder irgendwie organisieren könnt, gebt das auch. Außerdem ein Antihistaminikum und Prednis. Das ist aber alles nicht lageentscheidend. Was zählt, ist das Adrenalin. Im Anschluss sollen Betroffene überwacht werden, daher den Zug jetzt in unserem Beispiel durchaus im nächsten Bahnhof halten lassen und dann dorthin einen RTW bestellen. Bei B wie Breathing haben wir ein akut exazerbiertes allergisches Asthma bronchiale besprochen. Hier natürlich direkt einen Notruf absetzen, Ruhe schaffen, die Betroffenen in den Kutschersitz bringen und zur Lippenbremse anhalten. Dann sich das Asthma-Spray zeigen lassen. Hier gilt, inhalative Kortikosteroide und Pulverinhalatoren bringen im akuten Asthmaanfall so gut wie gar nichts. Was Betroffene brauchen, ist ein Aerosol, Salbutamol oder Ipratropiumbromid, entweder mit einem Inhalator mit Spacer oder eben vernebelt. Bei etwa 9 Liter Sauerstoff pro Minute. Wir etablieren außerdem ein Monitoring, legen einen Zugang und geben Steroide, zum Beispiel 100 bis 500 Milligramm Prednis und können die Betroffenen dann im Regelfall bereits deutlich gebessert an den Rettungsdienst übergeben. Bei C wie Circulation haben wir einen STEMI besprochen. Bei entsprechender Klinik sollte innerhalb von 10 Minuten ein 12-Kanal-EKG geschrieben und ausgewertet sein. Auch hier setzen wir natürlich einen Notruf ab und legen einen Zugang. Dann bekommen die Betroffenen ASS, zum Beispiel 250 Milligramm, und zwar unabhängig davon, ob sie AS-100 in der Dauermedikation haben oder nicht. Außerdem Heparin, 70 bis 100 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht. Sollte Marcumar oder ein Duak in der Medikation sein, passen wir die Dosis an. Bei Schmerzen und Angst geben wir Morphin zum Beispiel 1 bis 3 Milligramm, gegebenenfalls auch Midazolam 1 bis 2 Milligramm und außerdem Sauerstoff. Ziel ist hier eine Sättigung von 94-98% und dann ab ins nächste Katheterlabor. Bei D wie Disability haben wir einen akuten Schlaganfall besprochen. Da machen wir, um ein zentralneurologisches Defizit einzuordnen, den BFAST-Test. B wie Balance, da schauen wir, gibt es eine plötzliche Gleichgewichts- oder Koordinationsstörung. E wie Eyes, da gucken wir nach Sehstörungen oder einem Nystagmus. F wie Face, da schauen wir, gibt es Hinweise auf eine zentrale Facialis-Parese. A wie Arm, da gucken wir im Armvorhalteversuch, ob der Arm auf gleicher Höhe gehalten werden kann oder überhaupt hochgebracht werden kann. S wie Speech, da achten wir auf die Sprache, ist die verwaschen, ist die gestört, besteht eine Aphasie, und T wie Time, da ordnen wir den Verlauf zeitlich ein, um zu schauen, ob eine Lyse in Frage kommt. Ganz grob merken wir uns, die Buchstaben FAST decken das Mediastromgebiet ab, B das hintere Stromgebiet, und wenn wir da Auffälligkeiten sehen in dem B, dann machen wir auch noch den Hinz-Test. H steht für Head Impulse Test, N für Nystagmus und T für den Test of Skew. Schaut euch da gerne unsere Videos an, da findet ihr Links in den Shownotes. Außerdem achten wir natürlich auf eine neu aufgetretene Hörstörung. Bis der Rettungsdienst da ist, legen wir einen Zugang. Wir leiten keine Antikoagulation ein, weil wir nicht sicher sein können, ob es nicht vielleicht doch eine Blutung ist. Und wenn wir aufgrund sehr, sehr hoher Blutdruckwerte, also zum Beispiel größer 220 oder 240 mm Hg systolisch, den Blutdruck senken müssen, dann allenfalls moderat und nicht mehr als 20%. Kilian startet da häufig mit 5 Milligramm Urapidil. Dann hatten wir noch E wie Environment. Da haben wir einen akuten Sterbeprozess im häuslichen Umfeld begleitet. Da schaffen wir eine ruhige Atmosphäre, wählen klare Worte, erklären den Angehörigen, dass Durst und Hunger im akuten Sterbeprozess häufig keine Rolle spielen und dass die rasselnde Atmung die Sterbenden nicht weiter stört, da wir die Atemnot und auch die Angst medikamentös adressieren. Das Ganze machen wir zum Beispiel mit 10 Milligramm Morphin subkutan, gegebenenfalls aber natürlich höher reingehen, wenn im Vorfeld schon Opioide verabreicht wurden. Gleiches gilt für Benzos und dann gelingt es auch, einen Sterbeprozess im häuslichen Umfeld so zu begleiten, dass nicht der Rettungsdienst alarmiert werden muss, was ja im Regelfall eigentlich niemand will. So, und dann sind wir durch mit ABCDE. Kilian, gibt es denn sonst noch etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, die Chance möchte ich doch ganz tapfer nochmal nutzen und ganz kurz so 2, 3 Kernbotschaften nochmal transportieren. Notfälle sind für alle Stress, die sich nicht tagtäglich damit beschäftigen, aber auch für Leute, die sich tagtäglich damit beschäftigen. Eine strukturierte Herangehensweise ist extrem wichtig und das C-ABCDE-Schema gibt euch genau das. Daran könnt ihr euch immer entlanghangeln und im Zweifel, wenn ihr euch darin verliert, auch wieder von vorne anfangen. Adrenalin in der Anaphylaxie rettet Leben. Habt davor keine Sorge, das Adrenalin zu benutzen, selbst wenn ihr denkt, dass es vielleicht gar nicht notwendig sei. Ihr macht damit nichts kaputt. Im Gegenteil, ihr rettet damit Menschenleben. Und denkt immer daran, frühzeitig um Hilfe rufen ist für niemanden, egal in welcher Berufsgruppe und egal welchem Stand, in irgendeiner Form eine Schande. Da muss man sich als Arzt oder als Ärztin nicht für zu schade sein und man verliert nicht sein Gesicht vor seinem Assistenzpersonal. Im Gegenteil, das ist ein großes Zeichen von Mut, um Hilfe zu rufen und um Hilfe zu bitten.
Sagt Dr. Kilian Rutkowski, Facharzt für Allgemeinmedizin, Notarzt und ärztlicher verantwortlicher Rettungsdienst im Raum Freiburg, außerdem auch Podcaster. Kilian, vielen Dank, dass du heute zu Gast im Amboss Podcast warst.
Ja, vielen Dank, lieber Philipp.
Sehr gerne. Und euch zu Hause auch vielen Dank fürs Zuhören. In den Shownotes findet ihr Links zu unseren Online-Fortbildungen Schwindel und Ist hier ein Arzt an Bord? Auf Amboss gibt es auch übrigens einen Lernplan für die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Auch da setze ich euch einen Link in die Shownotes. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auf Abonnieren klickt, wenn ihr über den Amboss-Podcast sprecht und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht es gut. Ciao.